Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast, der wie kaum ein anderer die Geschichte der Burschenschaften nicht nur kennt, sondern auch systematisch erschlossen hat. Dr. Franz Egon Rode ist Lehrer für Deutschgeschichte und Gemeinschaftskunde an einem Gymnasium, alter Herr der Burschenschaft Alemannia Heidelberg im Süddeutschen Kartell und vor allem promovierter Historiker mit einer Arbeit zur Geschichte der Universitätsburschenschaften im Kaiserreich. Als Leiter von Archiv und Bücherei der Deutschen Burschenschaften ist er nicht nur Archivar, sondern auch ein engagierter Aufklärer. Er kennt die Originalquellen, die Briefe, die Reden und er bringt uns heute die Geschichte der Burschenschaften näher. Differenziert, fundiert, spannend. Was trieb die Gründer 1815 an? Was wurde aus ihren Idealen und was können wir heute noch aus dieser Geschichte lernen? Herzlich willkommen bei Laberlümmel, der Corpo-Talk, Dr. Franz Egon Rode. Lieber Franz, schön, dass du da bist.
Ja, lieber Jan, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
Ja, ich habe mich da sehr gefreut, als du damals zugesagt hattest, die Sondersendung heute mit uns zu produzieren, wo wir ja über die Geschichte der Burschenschaften sprechen. Ich glaube, das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil die Frage ist, reden wir heute hier von einer burschenschaftlichen Bewegung, reden wir von einem burschenschaftlichen Spektrum? Vielleicht bietet die heutige Sendung ja auch nochmal eine gewisse Aufklärung oder beziehungsweise noch einen weiteren Blickwinkel auf dieses Gesamtgeschehen. Und da würde ich einfach sagen, lass uns mal einsteigen und anfangen. Mhm. Stell mal vor, wir schreiben das Jahr 1815. Europa ist im Aufbruch, Napoleon ist besiegt, wir haben gerade den Wiener Kongress am Laufen noch Anfang des Jahres 1815. Und Deutschland ist weiterhin ein Flickenteppich aus Kleinstaaten, territorial stark zersplittert. Aber es gibt da eine Gruppe von Studenten in Jena und die hat eine Vision von einem einigen und freien Deutschland. Was für Typen waren das? Waren das Idealisten? Waren das eher so Rebellen oder vielleicht auch einfach nur naive Träumer? Was sagst du dazu?
Ja, also das waren zunächst einmal Studenten, die ja weitgehend unabhängig, erst einmal in ihrem Leben weitgehend unabhängig von ihrem Elternhaus waren, die noch nicht in die bürgerliche Gesellschaft integriert waren, die letztlich auch eine Alles-oder-Nichts-Mentalität gepflegt haben, wie es so typisch ist für die Jugend. Mhm. Die sich natürlich da in einem Gegensatz zu den Ordnungsvorstellungen der Elterngeneration gesehen haben. Um es jetzt vielleicht mal zu konkretisieren, du hast es ja bereits eben schon angesprochen, sie wollen ihre politischen Ideale, Einheit und Freiheit im Gegensatz zum damaligen Obrigkeitsstaat als herrschender Ordnung verwirklicht wissen und sind auch bereit, für ihre Sache schwerste persönliche und berufliche Nachteile auf sich zu nehmen. Also man hat einen sehr, sehr starken politischen Gestaltungsanspruch und insofern kann man sich tatsächlich als Idealisten und Rebellen bezeichnen. Wenn wir bei deiner weiteren Kategorisierung Träumer wären, ja, auch in gewisser Maßen, weil Teile der damaligen Burschenschafter wollten ja das mittelalterliche Deutsche Reich wiederbeleben, in welcher Form auch immer, haben sich nach einer alten Reichsherrlichkeit gesehnt. Das war ja auch damals die Epoche der Romantik. Hinzu kommt, dass das nicht nur ein Gestaltungsanspruch nach außen war, den diese Studenten hatten, sondern eben auch einer nach innen. Sie wollten das studentische Leben grundlegend reformieren. Und das hieß, dass man eigentlich alle bisherigen Verbindungstypen auflösen wollte. Die sollten sich in einer Burschenschaft pro Universität vereinen. Also sämtliche Studenten sollten der Burschenschaft angehören. Man wollte gegen den Trinkzwang vorgehen. Man forderte die Gleichberechtigung aller Studenten. Man wollte auch das Duell abschaffen. Gleichzeitig postulierte man auch das christliche Keuschheitsgebot. Also man hat insgesamt dann auch noch einen sittlich-religiösen Gestaltungsanspruch gehabt.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk. Ja, was mich halt auch interessieren würde, ist, gibt es da ein historisches Dokument oder eine Anekdote aus der frühen Zeit der Burschenschaften, die dich besonders beeindruckt hat?
Ja, also da habe ich jetzt erstmal als Historiker oder als Archivar so ein bisschen ein Problem mit, weil der Archivar darf sich ja eigentlich in seine Dokumente und seine Archivalien verlieben. Er hat sie zu beurteilen, er hat sie auszuwerten, er hat darüber sachlich zu berichten. Ich würde jetzt einfach mal zwei Dokumente nehmen, und beim einen handelt es nicht um ein Dokument, sondern um einen Splitter vom Schafott Karl Ludwig Sanz.
Das hat sich erhalten.
Ja, der hat sich tatsächlich erhalten. Also der Splitter ist nicht nur ein bloßer Splitter, sondern angeblich soll auch das Blut Sanz darauf erhalten sein. Mhm. Ja, vielleicht zu Karl Ludwig Sand wäre zu sagen, gehörte einer radikalen burschenschaftlichen Minderheit an, den sogenannten Gießener Schwarzen. Mhm. Und Sand hat 1819 seinerzeit das erste politische Attentat in der neueren deutschen Geschichte unternommen, indem er den reaktionären Schriftsteller Karl August von Kotzebue in Mannheim in seiner Privatwohnung ermordet hat. Sand wollte damit ein Fanal setzen, also Kotzebue war als Feind der Burschenschaften bekannt, und Sand wollte damit ein revolutionäres Fanal setzen. Was dabei herumgekommen ist, war tatsächlich das absolute Gegenteil dessen. Also Sands Tat war letztlich eine Katastrophe für die damaligen Burschenschaften, nämlich sie führte geradewegs in die Karlsbader Beschlüsse und das Verbot der Burschenschaften. Und an dieser Tat sieht man letztlich auch, wohin eine Verabsolutierung der Ideale führen kann, wohin Schwärmerei und Fantasterei führen können. Also Sand war meines Erachtens wirklich ein Gesinnungsethiker reinsten Wassers. Das ist so vielleicht mal die negative Spannbreite des Ganzen. Positiv an zweiter Stelle würde ich die Grundsätze und Beschlüsse des 18. Oktobers erwähnen. Diese Grundsätze und Beschlüsse wurden seinerzeit auf dem Wartburgfest beschlossen und enthalten wesentliche liberale Grund- und Abwehrrechte, die dann auch später in der Frankfurter Reichsverfassung und auch in der Weimarer Verfassung und im Grundgesetz Eingang gefunden haben. Also sie sind sozusagen das Programm des deutschen Liberalismus, das erste Mal schriftlich verfasste Programm des deutschen Liberalismus, und sie enthalten eben Kernrechte wie Glaubens- und Religionsfreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Meinungs- und Pressefreiheit, Eigentumsrecht. Also all das findet sich da wieder, und ja, und das macht, diese beiden Dokumente eröffnen ja praktisch so diese große Spannweite, die die Burschenschaft, die Bewegung auch hatte.
Ja, sehr spannend. Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass gesagt wird, dass diese Grundsätze sich erhalten bleiben. Dass es also erhalten blieben sind, dass die Archivarien heute sind mit historischen Ausmaß. Das ist cool, wusste ich gar nicht.
Ja, ja, doch, doch. Also, und wie gesagt, sie wurden dann auch später natürlich rezipiert und übernommen. Im Frankfurter Parlament, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, sitzen natürlich sehr, sehr viele Burschenschafter. Und das ist natürlich ganz klar, dass die das dann auch einbringen in die Verfassungsberatung.
Sehr, sehr cool. Also, es ist auch, freut mich auch als Burschenschafter wieder zu sehen, auch wo die, ja, wie soll man sagen, die historische Tiefe und Schwere halt auch aus der burschenschaftlichen Bewegung heraus erwachsen ist, was ja auch spannend ist, glaube ich, auch für unser Selbstverständnis als Burschenschafter, zu sehen, dass wir ja wirklich historisch eine große Relevanz auch für dieses Land halt auch darstellen. Also wie auch im Vorgespräch, was du ja gesagt hattest, dass ja auch gerade unsere Farben Schwarz, Rot, Gold aus der burschenschaftlichen Bewegung heraus sind, dass wir als Verbindungsart von uns sagen können, dass wir die Nationalfarben halt gestellt haben.
Ja, ja. Also die Geschichte der Burschenschaften ist aufs Engste mit der deutschen Nationalgeschichte und auch mit der Entstehung des deutschen Nationalstaats verwoben. Ganz klar, also die Burschenschaften haben letztlich die geistige Avantgarde gestellt, ja, in diesem Prozess der Nationalstaatswerdung im 19. Jahrhundert.
Ja, aber da müssen wir wieder hinkommen. Also für den Ansatz für heute, für den Anspruch von heute. Das ist auch so ein Thema, das hatte ich auch mit einem anderen jungen Altherrenvorsitzenden mal besprochen, mit der Aufgabe als Burschenschaft, also heute im heutigen Sinne mit dem Auftrag, den wir haben. Und sein Vorschlag war zum Beispiel, als Hüter der Demokratie halt auch die demokratischen Werte halt zu verteidigen, auch in Phasen, wo es halt opportuner ist, halt eine andere Richtung halt einzuschlagen, sei es nach links oder nach rechts, wie auch immer, dass wir dann halt auch als Burschenschaften vielleicht aus unserem Verständnis heraus auch so ein bisschen so als Hüter auftreten, halt auch als Fels in der Brandung und halt auch diese Werte halt weiter transportieren.
Ja, das sehe ich absolut genauso. Burschenschafter zu sein heißt auch gegebenenfalls unbequem zu sein und natürlich auch für die Demokratie und für die Freiheitsrechte einzutreten, von wem auch immer die bedroht werden. Ja, und das ist, das wäre sicherlich ein sehr, sehr großer Schritt. Ja.
Dann lass uns noch mal ganz kurz über Karl Ludwig Sand sprechen, was ich spannend finde, weil ich habe in meiner Masterarbeit ja unter anderem auch über Theodor Fliedner ja geschrieben. Also, da hab ich ja, also das Thema an sich war die Kaiserswerther Diakonissenanstalt, aber Fliedner war ja mal zwischenzeitlich Mitglied der Gießener Schwarzen. Und das ist auch, also ich weiß nicht, wie weit das bei euch in der Forschung bekannt ist, aber das ist ja zum Beispiel in der Biografie aus den 30er Jahren ist das drin. Und es war ja gerade der Aufruf der Vollenbrüder zum Fürstenmord, der dann bei Fliedner dazu geführt hat, so, ihr kommt, Jungs, Leute, das ist ein bisschen too much, und hat sich zurückgezogen, weil es ja auch damals sowas wie den Lebensbund ja noch gar nicht gab in dem Sinne, sondern es waren ja dann Formierungen, die dann für die Situation ja waren, solange die Leute halt da aktiv waren, wie wir das ja auch in der Sendung über die Bonner Allgemeine ja auch gehört hatten, beim Hacker, also bei Michael Hacker, der ja zu Besuch war. Und da ist es ja so, dann hat ja Sand, wie gesagt, ja von Kotzebue ermordet. Was war denn eigentlich der Punkt, warum Kotzebue so unbeliebt war unter Burschenschaftskreisen? Weil ich muss sagen, ich habe auch im Deutschunterricht, am Gymnasium und so weiter nie ein Gedicht von Kotzebue kennengelernt. Für mich war das damals auch ein neuer Name. Das Spannende ist, ich habe aber gesehen im Goethe-Museum in Düsseldorf, wo ja praktisch der Nachlass unter anderem auch von Goethe auch verwaltet wird, Goethe war ja Freimaurer und Kotzebue war auch Freimaurer und die waren in der gleichen Loge. Also das war auch lustig, also wie eng die Welt da damals war, also dass jeder jeden kannte.
Ja, also was Kotzebue und Goethe betrifft, das Verhältnis war ein sehr, sehr schwieriges. Also Kotzebue hatte ja auch Theaterstücke, sie waren nicht nur in derselben Loge, sondern sie haben auch im selben Metier gearbeitet. Und Kotzebue hat seinerzeit auch Theaterstücke geschrieben, die etwas, wenn wir es mal positiv ausdrücken wollen, etwas volkstümlicher waren als Goethes Theaterstücke und die durchaus auch mehr Anklang gefunden haben. Also tatsächlich ist es so, also zu Lebzeiten Goethes hat der Kotzebue sogar in Weimar sehr, sehr viel Anklang gefunden. Es kam dann auch zur Auseinandersetzung mit Goethe und Kotzebue war gleichzeitig auch noch russischer Legationsrat. Da hat man natürlich dann ihn verdächtigt, in ausländischen Interessen tätig zu sein. Und er hat natürlich auch furchtbar gegen die Romantik polarisiert. Ich sagte es ja bereits eben schon im Intro. Viele Burschenschafter standen der Romantik natürlich auch nahe. Auch gegen diese alte Reichsherrlichkeit hat er furchtbar polemisiert und dann natürlich auch mit gegen die Burschenschafter. Und ihn sah man sozusagen dann als personifiziertes Inbild der Reaktion und wie es natürlich dann so ist, Sand war ein unbeschriebenes Blatt zunächst, ein Stürmer und Dränger, der sich dann natürlich hat auch unter dem Einfluss der Gießener Schwarzen und der Vollends dann halt auch beeinflussen lassen, diese Tat zu begehen. Sie war leider, das muss man nochmal noch ganz klar sagen, war eine Katastrophe für die Burschenschaft.
Ja, wir haben ja da auch dann die Karlsbader Beschlüsse als Konsequenz gehabt. Ja. Aber lass uns nochmal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen, und zwar, warum gerade Jena? Was waren die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die gerade dort zur Gründung der Burschenschaften führten? Warum haben die sich nicht in Göttingen gegründet oder in Kiel, wo halt auch schon lange Universitäten zu dem Zeitpunkt waren?
Ja, also dass es jetzt gerade Jena gewesen ist, hat mit, glaube ich, insgesamt drei Ursachen zu tun. Also zunächst mal haben wir mit Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach einen äußerst liberalen Fürsten, der sehr, sehr viel durchgehen lässt. Also das Wartburgfest fand 1817 auch natürlich auf seinem Territorium statt. Ja, und das ganz gezielt war. Man hatte da jemanden, der das zumindest erstmal toleriert. Dieses Wartburgfest findet halt statt, weil man eben unzufrieden ist mit den politischen Verhältnissen. Man ist in den Krieg gezogen, hat Leib und Leben fürs Vaterland riskiert in den Befreiungskrieg gegen Napoleon und will jetzt dementsprechend auch Mitspracherecht haben. Und das passiert eben 1815 nicht. 1815 wird die alte Ordnung weitgehend wieder hergestellt. Das heißt, die alten Monarchen herrschen wieder. Diese Monarchen sichern sich auch gegenseitig gegen neue Revolutionen von unten ab. Also man möchte eine zweite französische Revolution verhindern. Und Deutschland eben mit der nationalen Einheit wird es auch nichts, wird in 39 Bundesstaaten aufgeteilt. Und das hat natürlich den Zielen der Burschenschaft letztlich Hohn gesprochen. Und insofern ist dieses Wartburgfest von 1817 natürlich eine Protestveranstaltung. Ja, ich will nur mal ganz kurz auf diese Bücherverbrennungsszene eingehen. Die ist ja im allgemeinen Gedächtnis der Nachwelt auch haften geblieben. Vor allen Dingen natürlich, weil sie auch mit der nationalsozialistischen Bücherverbrennung einen sehr unrühmlichen Nachfolger hatte. Ja, also bei dieser Bücherverbrennung wurden neben den Symbolen der erfassten absolutistischen Herrschaft auch reaktionäre Schriften dem Feuer überantwortet, die sich gegen die Burschenschaft richteten, darunter auch die Germanomanie des jüdischen Schriftstellers Saul Ascher. Ja, man muss tatsächlich sagen, es handelte sich um eine damals nicht unübliche Form des Protests. Man hat sich da natürlich auch wieder sehr stark an Luther angewähnt. Der hatte 1520 die gegen ihn gerichtete Bannbulle des Papstes verbrannt. Und man versuchte sich natürlich auch an dieses Vorbild anzulehnen. Und hinzuzufügen bleibt, es ist ja bis heute tatsächlich auch umstritten, ob die von einer radikalen Minderheit durchgeführte Bücherverbrennung tatsächlich von den Veranstaltern des Wartburgfestes toleriert wurde oder nicht. Ja, das ist bis heute letztlich noch nicht klar, ob die das mehr zumindest stillschweigend toleriert haben oder ob es tatsächlich da auf Widerspruch gestoßen ist oder ob man nachher dann gesagt hat, um sich davon zu distanzieren, nein, das ist ohne unser Wissen passiert. Da geben die Quellen keine endgültige Antwort.
Ja, wobei es ja auch um die Objekte ging, die da halt verbrannt wurden, auch mit dem Korporalstock und auch der Perücke, die da auch als Herrschaftssymbole halt verbrannt worden sind.
Genau, wenn man bei den Objekten sind, also da wurden ja nicht die Bücher im Original, sondern da wurden sogenannten Makulaturballen, die für diese Bücher standen, verbrannt. Ja, also
teuer
Bücher
waren
zu teuer gewesen. Ja, genau.
Ja, aber man muss ja auch sagen, so Bücherverbrennungen, die waren ja auch lange Zeit eine Form der Kritik des Ausdruckes, seinen Unmut auch zu äußern, was halt erst, sagen wir mal, durch den nationalsozialistischen Kontext halt sehr stark extrem negativ geworden ist, weil die Idee dahinter ja steckt, dass die Flammen ja reinigend sind. Ne?
Genau.
Das ist ja die dahinter ist. Das ist ja auch, weswegen ja auch Hexen verbrannt worden sind, weil es ja auch zu einer Reinigung kommen sollte mit der Seele, dass der Teufel davon weicht. Ich will das jetzt nicht als Apologet von Bücherverbrennungen auftreten, aber es ist vielleicht interessant zu wissen für den Gesamtkontext, dass dass Bücherverbrennungen zu gewissen Zeiten in der Geschichte eine unterschiedliche Konnotierung hatten und auch mal eine ganz normale, legitime Protestform waren.
Ja.
Nicht in den 30ern.
Ich sag mal, man kann jetzt schlecht die Burschenschaft von 1817 für die Untaten der Nationalsozialisten in Haftung nehmen.
Das ist schwierig, das sollte man auch vielleicht nicht machen. Ja, dann lass uns doch mal über die Karlsbader Beschlüsse von 1819 sprechen. Und diese haben ja die Burschenschaften verboten, haben ihre Mitglieder verfolgt. Wie haben die Burschenschafter darauf reagiert?
Ja gut, viele Reaktionsmöglichkeiten hatte man ja letztlich nicht. Also die Burschenschaften wurden ja ab diesem Zeitpunkt brutal unterdrückt, waren auch an den Universitäten verboten. Und das ist natürlich wie bei jeder Bewegung, die unterdrückt wird, die wandert dann in den Untergrund ab. Fängt sich natürlich auch an zu radikalisieren in diesem Untergrund. Klar, man wird getreten und versucht sich dann entsprechend auch zu wehren und leistet auch einen entsprechenden Gegendruck. Und das führt natürlich dann auch letztlich zu einer weiteren Spaltung in Fraktionen. Insgesamt muss man allerdings auch sagen, also quellenmäßig ist diese Epoche ab 1819 bis in die späten 1840er Jahre, also bis zur 1848er Revolution, relativ schwer greifbar. Ganz einfach, die allermeisten Aufzeichnungen wurden im Geheimen gehalten. Die haben die Zeiten auch nicht überdauert. Also wenn man sich darüber tatsächlich informieren möchte, müsste man auf die Akten der Mainzer Zentraluntersuchungskommission, die seinerseits von Metternich eingerichtet wurde, zurückgreifen, die diese revolutionären Umtriebe festgehalten und untersucht hat. Also wir sind da auch im Archiv verhältnismäßig dünn aufgestellt.
Also ich habe ja gehört, ich habe in der Fuchsenstunde damals gelernt, dass der Zirkel, den wir als Verbindung tragen, individuell aus dieser Zeit stammt. Ich habe mittlerweile aber erfahren, dass die eigentlich aus der Studentenordenzeit kommt. Also was ist da jetzt korrekt?
Ja, also tatsächlich kommen die aus der Studentenordenszeit.
Das ist keine Erfindung?
Nein, das ist keine
genuine. Aber der Bierspitz ist doch aus der Zeit zum Beispiel, ne? Auch als eine Art Tarnname, um halt bei Zusammenkünften es den Leuten, die überwacht haben, schwer zu machen, wer da eigentlich saß, weil die sich dann dementsprechend diese Geheimnamen ja gegeben haben.
Ja, also das kann sein, also beim Zirkel kann ich es definitiv ausschließen. Also das sind tatsächlich Symbole, die mehr oder weniger von den Orden übernommen würden. Trotz allen revolutionären Neugestaltungsanspruch, die Burschenschaften stehen natürlich auch in einer gewissen Kontinuität, also sie erfinden das Rad nicht neu.
Mhm. Dann lass uns doch nochmal ganz kurz über Wolfram Siemann sprechen mit seiner Metternich-Biografie. Da ist es ja so, er hat ja versucht, das Bild von Metternich etwas zu ändern. Also auch als Politiker, der in der Realität behaftet ist, dass es ja um eine Art Antiterrorpolitik, also Gesetzgebung ja ging mit den Karlsbader Beschlüssen. Wie siehst du das?
Ja, also ich habe damit so ein wenig meine Probleme, weil man dann natürlich gegenwärtige Fragestellungen versucht. Wolfram Siemann hat ja diese Biografie geschrieben, als der Kampf hier gegen den Terror, auch ich erinnere mich an Anschläge da auf dem Breitscheidplatz und so weiter, hier seinen Zenit auch erreicht hatte und das in aller Munde war. Und mir kommt es natürlich vor, wenn ich sowas lese, dass dann halt versucht wird, gegenwärtige Entwicklungen irgendwie in der Geschichte zu legitimieren. Das halte ich für relativ gefährlich. Zumal man hat ja auch mit der Burschenschaft hier mit einer demokratischen Bewegung zu tun gehabt. Ja, es gibt einen Karl Ludwig Sand. Ja, es gab extremistische Burschenschafter. Ja, die Gesinnungsethiker. Aber das ist ja nicht die Masse der Burschenschafter gewesen. Das ist im Gegenteil. Also, wenn man jetzt argumentieren würde, tatsächlich durch die Unterdrückung haben sich die Burschenschafter dann teilweise erst radikalisiert. Ja, also sie haben auch studentische Protestformen geäußert, ja, aber es ist eine bürgerliche Bewegung, die natürlich auch ganz stark auf einen evolutionären Wandel setzt und eben nicht die gewaltsame Revolution möchte.
Ja, interessant. Also das ist immer wieder sehr, sehr, sehr schwierig zu sehen. Was ich sagen muss, dass ich in der Biografie von Metternich gut finde, ist halt auch die Quellenarbeit, die da nochmal stattgefunden hat. Ne? Also, dass er hingegangen ist, nochmal. Er hat auch klar nachgewiesen, dass in vielen Metternich-Biografien, die vorher veröffentlicht worden sind, eigentlich immer voneinander abgeschrieben worden ist, sich aber kaum einer wirklich mit den Urquellen halt beschäftigt hat. Ja. Da denke ich, ist schon eine gewisse Leistung, aber ich sehe das auch so, dass es halt mit diesem Zeitgeist erklärenden Ansatz in der Biografie.
Ja, das ist auf, ich denke mal, das ist der Punkt, das hat er ja auch ganz richtig festgestellt. Also es wird natürlich sehr viel voneinander abgeschrieben und bei den anderen Autoren hat natürlich auch der Zeitgeist dann eine entsprechende Rolle gespielt, dass dann den Metternich eben als Demokratenfresser heruntergeschrieben haben. Er sieht das Ganze jetzt unter umgekehrten Vorzeichen. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen.
Ja, spannend, interessant. Aber ich finde, Metternich ist, glaube ich, immer noch ein breites Forschungsfeld, oder? Da kann man eigentlich noch viel finden. Weil die Sache ist, warum ich jetzt gerade noch mal ein bisschen nachhake, ist halt, du bist Historiker, ich bin Historiker, diese einfache Schwarz-Weiß-Dichotomie, dass man sagt, Metternich böse, wie das immer in der Fuchsenstunde beigebracht wird, ne? Und wir trinken auf unserem Haus auch keinen Metternich-Sekt und so weiter. Dass man da halt auch ein bisschen differenzierter halt rangeht, finde ich. Auch wenn er der burschenschaftlichen Bewegung halt Steine in den Weg gesetzt hat und auch wahrscheinlich bei keinerlei Archivfunden ein Freund der Burschenschaften im Geheimen war. Anders als, wie war es nochmal, Axel Springer, der dann doch Sympathien für die 68er im Geheimen hatte, aber mit der Zeitung dann trotzdem sehr gegen sie vorgegangen ist. Ja, spannend. Also auch da die These, dass halt gerade der Gang in den Untergrund das Ganze radikalisiert hat. Also da kann man, glaube ich, auch seine Lehren rausziehen. Wie groß waren denn die Burschenschaften damals? Hatte das breite Bevölkerungsgeschichten erreicht oder war das eher eine elitäre Angelegenheit?
Ja, also das muss man auch wieder differenziert beantworten. Also man muss natürlich sehen, im Verhältnis zu heute haben damals sehr, sehr wenige Leute studiert. Also um 1820 gibt es ca. 16.000 Studenten reichsweit. Das entspricht heute annähernd der Studentenzahl einer mittleren Universität, also wie zum Beispiel Marburg. Ja, mhm. Also das ist erstmal per se eine sehr, sehr elitäre Angelegenheit, das Studium und von den Studenten. Jetzt ist natürlich auch das sehr, sehr schwierig einzuschätzen, weil die Burschenschaft auch damals verboten war, würde ich sagen, sind an die 5% Burschenschaft. Also das ist dann auch nochmal per se eine elitäre Angelegenheit. Aber was
viele... Das sind aber einige, das sind doch bei 16.000.
Ja, das ist aber...
Fast 600 Leute.
Ja, das ist schon ordentlich. Aber ich sage es nochmal, es ist ein sehr, sehr kleiner Zirkel. Ja. Und was, glaube ich, aber viel entscheidender ist, ist, dass diese Burschenschafter ja im späteren Leben gesellschaftliche Führungspositionen eingenommen haben. Ja, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Leute, sondern die nehmen später Führungspositionen ein, sei es als Lehrer, Ärzte, Rechtsanwälte, Publizisten, Politiker und so weiter und so fort und wirken natürlich in diesen Funktionen als Multiplikatoren für ihre Ideen. Und das macht dann ja auch die eigentliche Bedeutung der Burschenschaft aus. Und man sieht ja auch, wie schnell sich diese burschenschaftlichen Gedanken im Volk auch verbreiten, die Gedanken von Einheit und Freiheit. Ich erinnere nur an das Hambacher Fest, das dann schon von wesentlich breiteren Bevölkerungsgeschichten getragen wird, als nur von den Studenten. Ja, also das wirkt.
Wobei man ja auch sagen muss, das war ja nicht nur deutscher Nationalismus, der in Hambach gefeiert worden ist. Das waren ja auch vor allem die Polen als eine Nation ohne Staat, ja, die dort auch mitgefeiert haben und ihre weiß-roten Fahnen ja mitgeführt haben. Und das finde ich spannend, wenn man diese berühmte Ansicht von diesem Berg sieht, wo die Leute dann nach Hambach hochwandern, also zum Schloss. Da sind ja mehrfach die Fahnen übermalt worden. Es gibt ja Versionen, da sind nur schwarz-rot-goldene Fahnen zu sehen. Dann sind da Versionen, wo halt auch mal die Polen mit drauf sind. Also es ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen so ein Opfer des Zeitgeists gewesen.
Ja, gut, das war ein Patriotismus im besten Sinne. Eben, dass man für die eigene Nation eintritt, ohne andere Nationen abzuwerten und dass man natürlich auch gleichzeitig die Polen da in diesen Freiheitskampf, die ja auch einen Freiheitskampf gegen den Zaren geführt haben, einfach mit integriert und mit aufnimmt. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel für gelebten Patriotismus.
Ja, aber nicht nur die den Zaren. Ich meine, die haben ja die drei polnischen Teilungen gerade hinter sich gehabt und hatten ja gar keinen polnischen Staat mehr.
Ja, genau.
Also, weil ich habe da ja auch meine eigene Familiengeschichte mit drin, das hatte ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ich stamme ja über meine Mutter, über den kaschubisch-preußischen Adel ab, der da auch seit 1200 Jahren gelebt hat. Und ich habe da mit einem Verwandten, der hat sozusagen für die Familiengeschichte da im Hauptzweig verantwortlich ist, geredet. Der meinte halt auch so, ja, ständig sind die Ländereien abgenommen worden. Dann waren sie plötzlich, erst waren sie eigenständige Kaschuben, dann waren sie bei den Greifen waren sie dann in Lehnschaft, dann waren sie später bei den Jagellonen, danach waren sie dann halt Preußen und dann dieses ganze Hin und Her. Die haben sich trotzdem immer mit ihrer Identität, ihrer Schicksalsgemeinschaft, der sie halt angehören, immer stark gesehen. Und ich glaube, das war für die Polen auch wirklich eine schwierige Zeit, bis sie dann halt, glaube ich, 1917 ja dann den Staat wieder bekommen haben, durch diese Ludendorffschen Planungen halt als Pufferzone gegen Russland. Ja gut, das ist aber ein anderes Thema. Lass uns nochmal einen Sprung machen, ein Jahr weiter nach 1832, nach 1833, und zwar der Frankfurter Wachensturm. Der, muss ich ja sagen, ist ja in vielen Fuchsenstunden ja immer noch immer sehr stiefmütterlich behandelt. Der wird immer so dargestellt, als wüsste man wissen, was da passiert sei, also mit größter Selbstverständlichkeit. Aber war das jetzt ein gescheiterter Putschversuch von Burschenschaftern? War das eine Kurzschlussreaktion oder wirklich ein ernsthafter Revolutionsakt?
Ja, also ich würde es als einen dilettantisch geplanten Aufstandsversuch ansehen. Der ist ja auch sofort gescheitert. Letztlich der aktiven burschenschaftlichen Rechten, also die Burschenschaften, die tatsächlich auf die politische Aktion gedrängt haben. Letztlich war er zum Scheitern verurteilt und hat dann letztlich auch wiederum zu noch stärkeren Repressionsmaßnahmen gegen die Burschenschaft geführt. Also man kann eigentlich sagen, ab 1833 sind die Burschenschaften dann wirklich tot. Also da lassen sie sich dann auch kaum mehr nachverfolgen. Es war dilettantisch geplant, also halt natürlich, weil man eben jetzt auch zur politischen Aktion schreiten wollte, aus purem Aktionismus. Ja,
interessant. Dann lass uns doch mal ein bisschen über die Nationalversammlung in der Paulskirche sprechen. Welche Rolle spielten da Burschenschafter
1848? Also die Gesellschaft für Burschenschaft, die Geschichtsforschung hat vor 2 Jahren dazu nochmal eine Jahresgabe herausgegeben mit den burschenschaftlichen Abgeordneten im Paulskirchenparlament. Also es sind von den 809 Abgeordneten waren es insgesamt 174 Burschenschafter. Darunter als prominentes Mitglied der Präsident der Nationalversammlung, Heinrich von Gagern, war auch ein Burschenschafter. Jetzt muss man natürlich auch hinzufügen, entscheidend ist, es gibt in diesem Parlament keine einheitliche burschenschaftlich-politische Haltung. Also ich kann jetzt nicht sagen, da in der Fraktion, da sitzen die Burschenschafter, die sind der und der Meinung, sondern es finden sich letztlich Burschenschafter in allen Fraktionen wieder, von der monarchischen Rechten hin bis zur republikanischen Linken. Also das ist ein sehr, sehr weites und sehr, sehr breit geteiltes Feld. Aber es zeigt natürlich, dass die Burschenschafter damals tatsächlich da eine Führungsfunktion in der Nationalbewegung eingenommen haben. Schade fand ich auch, stand ja dann auch der Jubiläumsfestakt anlässlich des der 1848er Revolution an, dass da verschiedene Burschenschafter erwähnt wurden dann auch in den offiziellen Reden, aber nicht, eben nicht darauf hingewiesen wurde, dass es da sich dabei um Burschenschafter handelt. Das sagt auch wiederum viel aus.
Ja, es ist ja auch so der Trend, dass immer stärker halt auch die Burschenschaften aus den Geschichtsbüchern heraus verschwinden, vor allem in der Schule, was mir auch aufgefallen ist. Da wird halt auch so ein bisschen die Geschichte umgeformt und umgestaltet, so wie man es haben möchte, dass das gerade nicht burschenschaftliche Ideen waren, die dazu geführt haben, sondern Menschen oder Männer, die auf der moralisch-ethisch richtigen Seite standen und deswegen gehandelt haben.
Ja, genau. Indem ich ein Thema eben nicht mehr anspreche als solches, verschwindet es dann eben ganz einfach aus der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, und es steckt da natürlich auch ein Stück weit mit hinter.
Ja. So, dann lass uns erstmal über dein Spezialgebiet sprechen, wo du ja auch deine Promotion drin geschrieben ja. hast. Und zwar das Kaiserreich von 1871 bis 1918. Mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871 wurde ja die nationale Einheit erreicht. Was bedeutete das für die Burschenschaften? War damit ihr ursprüngliches Ziel obsolet? Es gibt ja Historiker, die sagen, dass die Burschenschaften im Kaiserreich von radikal-liberal zu national-konservativ wurden. Was steckt dahinter und was sagt da der Fachmann?
Ja, du hast es jetzt in der Frage schon so ein bisschen angedeutet. Die Gründung, das hört sich jetzt vielleicht auch erstmal etwas paradox an, aber die Gründung des Kaiserreichs 1870-71 führt erstmal bei den Burschenschaften zu einer Sinn- und Existenzkrise. Das liegt natürlich zum einen daran, dass dieses kleindeutsche Kaiserreich jetzt existiert und man fragt sich natürlich, ja gut, wozu braucht man denn da noch eine Burschenschaft? Wir haben ja jetzt die nationale Einheit. Mhm. Gut, dann gibt es wiederum die großdeutsche Fraktion, die sagt, nein, wir haben ja eigentlich noch nicht das Ziel erreicht, dass die Österreicher auch dazugehören. Also diese großdeutsche Einheit kann man ja noch hinzielen. Das könnte möglicherweise auch noch ein erstrebenswertes Ziel sein. Aber in der Tat ist es ja so, dass die Burschenschafter sich auf die Grundlage dieses kleindeutschen Reiches dann auch stellen. Und es gibt noch einen zweiten Moment, der dann dazu beiträgt, dass die Burschenschaften in eine Krise geraten, dass sie bei dieser Reichsgründung von 1871 mehr oder weniger mit dem gesamten protestantischen Bildungsbürgertum auf die Zuschauertribüne verbannt wurden. Also der große Mann, der Deus ex machina, ist Bismarck. Mhm. Und da passiert ja, wir hatten es vorhin ja schon mal angesprochen, und da passiert ja auch was ganz Merkwürdiges. Also als Bismarck preußischer Ministerpräsident wird, ist er zunächst bei den Burschenschaftern verhasst. Warum? Weil er natürlich die Heeresreform mithilfe der Lückentheorie gegen das Parlament durchboxt. Mhm. Und er gilt bei den Burschenschaften dann als Demokratenfresser. Also er wird dann auch beim Stiftungsfest in Effigie verbrannt. Und also er ist der absolute Saulus. Und das ändert sich dann 1866, nachdem der deutsch-deutsche Krieg zugunsten Preußens entschieden ist. Und da kippt die Stimmung in der liberalen Bewegung. Es kommt da dann auch zur Spaltung der Liberalen in den Nationalliberalen, die Bismarck folgen und den Freisinn. Bismarck bringt die Indemnitätsvorlage durchs Parlament, in der er sich sozusagen dann diesen Verfassungsbruch im Nachhinein genehmigen lässt. Das Ähnliches passiert jetzt auch bei den Burschenschaften, also diese politisch aktiven Burschenschaften, roten Burschenschaften vor allen Dingen, die sehr, sehr stark auf diese demokratische Einigung von unten gesetzt haben, die entpolitisieren sich zunehmend und man wechselt tatsächlich zunehmend in das Lager Bismarcks. Also das ist ein Prozess, der setzt vor der Reichsgründung von 1870-71 ein und der geht dann weiter bis 1881, also bis zur Gründung des ADC, des Allgemeinen Deputiertenkonvents, also des Dachverbands der deutschen Burschenschaften. Also man hat erst ab 1881 einen Dachverband, verhältnismäßig spät. Und das liegt natürlich letztlich daran, dass die Burschenschaften mehr und mehr Wert auf das Korporative legen, also auf Fechten, Mensur, das Duell, auf Distinktion und Segregation. Also man sieht sich auch als sozial-elitäre Agentur, während man gleichzeitig die politischen Tätigkeiten ad acta legt. Also man gibt sich da mehr oder weniger staatstragend und konzentriert sich jetzt eben auf diesen Teil, gleicht sich also letztlich den Kurs ein Stück weit an. Gleichzeitig passierte auch ein Bruch mit der Vergangenheit, nämlich das ist ja bezeichnend, dass die nach 1870, 71 neu gegründeten Burschenschaften, da hat keine einzige Burschenschaft in dem ersten Jahrzehnt die Farben Schwarz-Rot-Gold angenommen, sondern man nimmt tatsächlich irgendwelche identitätslosen Farben oder eben die Farben des neuen Kaiserreichs an, weil man möchte sich von dieser demokratischen Vergangenheit distanzieren. Sie ist den Burschenschaftern letztlich, wenn man es mal ganz deutlich sagt, ein Stück weit peinlich. Ja, und das ist ganz entscheidend und das führt eben zu einem Angleichungsprozess. Also selbst die Burschenschaften, die in den 1860er Jahren noch sich mehr oder weniger als politische Burschenschaften begreifen und der Mensur und dem Duell kritisch gegenüberstehen, selbst die nehmen das dann tatsächlich in ihre Statuten auf. Mhm. Und es ist auch dann ganz bezeichnend, der einzige Programmpunkt des Allgemeinen Deputiertenkonvents, der farblose Name sagt ja schon sehr viel, Allgemeiner Deputiertenkonvent, was hat das noch mit Burschenschaft zu tun? Eigentlich so gut wie gar nichts, ist, dass man unbedingte Satisfaktion gibt. Das ist der einzige Programmpunkt, auf den man sich wirklich einigen kann. Und diesen Allgemeinen Deputiertenkonvent, den ja benötigt man auch letztlich als eine Art Dienstleister, weil es natürlich so ist, da Duelle und Mensur eine immer größere Rolle spielen, braucht man auch letztlich Verbindungen, die gegen einen fechten. Das sind ja Verabredungsmensuren, die gegen andere Burschenschaften stattfinden. Nur wie das natürlich so ist, wenn man zwei Burschenschaften vor Ort hat, die verhalten sich wie Katz und Maus. Jede Burschenschaft beansprucht für sich der legitime Alleinerbe der Urburschenschaft zu sein. Und es kommt da immer wieder zu Streitigkeiten, die dann natürlich zum Abbruch dieses Mensurverhältnisses, Paukverhältnisses führt. Und dann muss man sich halt andere Verbindungen, sogenannte Blasen suchen. Die Korps pauken nicht mehr mit den Burschenschaften, die haben ja ihren eigenen Verband und schließen sich auch dagegen ab. Und das führt natürlich dazu, dass man immer wieder unstete Paukverhältnisse hat. Und der ADC ist letztlich nichts anderes als eine Stichtungsinstanz. Der soll eben die Streitigkeiten, die zwischen den örtlichen Burschenschaften entstehen, schlichten und dafür sorgen, dass diese geregelten Paukverhältnisse fortgesetzt werden und entstehen. Also anfangs, als ich mich an meine Dissertation gemacht habe, bin ich da auch mit dem etwas naiven Glauben im Nachhinein reingegangen. Naja, jetzt findest du da ganz großartige Quellen, wo dann mal Stellung genommen wird zur Politik und wie die Burschenschaft sich so sieht und so weiter. Und wenn man sich das mal anschaut, also 90% der Quellen aus dem Kaiserreich handeln tatsächlich über Mensurkisten und Mensurstreitigkeiten der Burschenschaften untereinander, mit denen sie sich an den ADC gewandt haben. Also wenn man es jetzt mal ganz plastisch sagt, der ADC ist mehr oder weniger der Verband der Mensurinteressierten.
Okay. Ja, spannend. Das habe ich so in der Fuchsenstunde damals nicht gelernt. Aber der Input, den du ja auch gerade gesagt hast, dass die Burschenschaften ja diejenigen sind, die relativ spät ja auch erst einen Verband gegründet haben. Also ich meine, die Kösener zum Beispiel sind 1848 entstanden. Die Weinheimer sind 1866, glaube ich, entstanden. Bitte?
Ja, 66.
1866 entstanden. KVCV sind Mitte der 1850er Jahre entstanden. Der Wingolf ist schon in der 1840er Jahren entstanden. Also
ja, das liegt, wie gesagt, an der Heterogenität der Burschenschaften. Und diese Homogenität wird erst in diesem Jahrzehnt der Krise hergestellt, indem man eben diesen politischen Gestaltungsanspruch aufgibt und sich mehr und mehr aufs Kooperative und in dem Falle eben Mensur, Duell und eben das Sozial-Elitäre konzentriert. Das heißt, man nimmt auch zum Beispiel nicht mehr jeden in die Burschenschaft mit auf, sondern die Studenten müssen einen bestimmten Wechsel vorliegen. Der Lebenswandel wird auch anspruchsvoller. In der Regel sind das dann auch Mitglieder, die man aufnimmt, deren Väter schon zuvor aktiv waren. Da hat man natürlich eine gewisse burschenschaftliche Sozialisation, die dann auch garantiert ist. Also da schließt man sich dann mehr und mehr nach unten ab. Deshalb kommt es ja auch dazu, dass gerade in den 1870er Jahren viele sogenannte schwarze Verbindungen, Blasen entstehen. Da gehen diejenigen eben hin, die nicht mehr bei den Burschenschaften aufgenommen werden.
Interessant. Ja, man sieht, die Probleme, die wir heute noch haben im Spektrum, die gab es schon immer eigentlich, ne? Also ist nichts Neues.
Ja gut, es geht ja letztlich natürlich ein Stück weit auch um Distinktion und Segregation, ja, um eben darum, dass man einen sozial-elitären Habitus augenfällig nach außen demonstriert und der findet dann natürlich seine Krönung in den Verbindungshäusern, die dann im Kaiserreich gebaut werden.
Jüdische Studenten spielten in der frühen Geschichte der Burschenschaften eine Rolle, aber wie verändert sich das im Kaiserreich?
Ja, also tatsächlich, wenn man jetzt mal bei der Urburschenschaft anfängt, waren in der Urburschenschaft unterschwellige religiöse Vorbehalte gegen das Judentum vorhanden, wenngleich die sich nicht schriftlich in der Verfassung niederschlugen. Ja, und 1818 beschloss die allgemeine deutsche Burschenschaft, auch unter Einfluss der Gießener Schwarzen, dass die Mitglieder sich christlich-deutsch auszubilden hätten. Wobei natürlich nicht gesagt wird, dass die Juden nicht aufgenommen werden können, sondern es stand eben nur diese christlich-deutsche Ausbildung im Mittelpunkt. Mhm. Und dann passiert es, dass nach den Karlsbader Beschlüssen kommt es dann zu einer Radikalisierung. Und da wird den Juden der Eintritt in die Burschenschaft verwehrt, ja, in den 1820er Jahren ist das. Diese Front, die erodiert aber schon wieder Ende der 1820er Jahre. Also ab da steht den Juden eigentlich der Eintritt in die Burschenschaft offen. Das sieht man zum Beispiel auch bei meiner eigenen Burschenschaft Alemannia Heidelberg, 1856 gegründet. Wir haben ganz, ganz viele Juden auch unter unseren Gründungsmitgliedern, ganz einfach, weil die Alemannia Heidelberg sich aus Mannheim, aus dem Großbürgertum Mannheims rekrutierte, was sehr stark auch jüdisch geprägt war. Und für die Juden war natürlich die Mitgliedschaft in einer Burschenschaft das Entree-Billet in das Establishment, in das gesellschaftliche Establishment, ein Mittel eben zur Integration. Ja, das muss man so ganz klar sagen, ein Integrationsweg. Der Antisemitismus wird erst wieder tatsächlich in den 1880er Jahren ein Problem, dort auch aus verschiedenen Gründen. Es kommt jetzt in den 1870er Jahren zum sogenannten Gründerkrach. Man versucht natürlich für diese Wirtschaftskrise die Juden verantwortlich zu machen. Gleichzeitig kommt es Anfang der 1880er Jahre auch zu einer Überfüllungskrise in den Universitäten. Das heißt, studieren zu viele, Akademiker sind sehr, sehr lange arbeitslos. Man sieht die Juden dann natürlich, weil sie einen überproportionalen Anteil gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil an den Studenten stellen, als lästige Konkurrenz. Und hinzu kommt dann natürlich auch noch, was den Antisemitismus dann im Kooperationsspektrum und auch im bürgerlichen Spektrum salonfähig macht, der Streit zwischen Heinrich von Treitschke und Theodor Mommsen. Treitschke gibt ja diesen Aufsatz in den preußischen Jahrbüchern raus, der in diesem Satz gipfelt, die Juden sind unser Unglück. Das macht letztlich den Antisemitismus, dass jemand wie Treitschke das ausspricht, der ein anerkannter Lehrer ist, Mitglied bei der Burschenschaft Franconia Bonn, natürlich innerhalb der Studentenschaft salonfähig ist, gründet sich ja auch nicht von ungefähr 1880 der VDST, der übrigens in diese politische Lücke hineinstößt, die Burschenschaften hinterlassen haben, mit einem reichsnationalistischen politischen Gestaltungsanspruch, und der VDST ist natürlich sehr, sehr antisemitisch ausgerichtet und erhält es den Burschenschaftern natürlich genüsslich vor, dass sie sehr, sehr viele Juden in ihren Reihen hätten. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Gegenwehr gegen diesen Antisemitismus. Der kommt auch erstaunlicherweise auch von burschenschaftlicher Seite, ist nämlich Theodor Mommsen, Albertina Kiel, der Heinrich von Treitschke eben genau das vorwirft, dass er den Antisemitismus salonfähig gemacht hätte. Und daran ist letztlich auch etwas sehr, sehr Wahres, nämlich der Antisemitismus sickert dann mehr und mehr in die etablierten Studentenverbindungen als studentische Norm ein. Mhm. Das ist jetzt kein Antisemitismus, der irgendwie rassistisch aufgeladen ist. Man befasst sich auch innerhalb der Studentenschaft, zumindest innerhalb der Burschenschaft, nicht großartig mit antisemitischen Theorien. Die Aktiven haben anderes im Sinn. Für die stehen Duell, Mensur und das gesellschaftliche Prestige im Mittelpunkt. Nur es sind letztlich gesellschaftliche Ursachen, die zum Ausschluss der Juden aus den Burschenschaften führen, weil es in vornehmen Kreisen als unfein gilt, Juden in Kooperationen aufzunehmen. Und diejenigen Burschenschaften, die Juden aufnehmen, haben dann entsprechend auch weniger Zulauf oder keinen Zulauf mehr, und deren Ruf leidet darunter. Das sind also mehr oder weniger gesellschaftliche Beweggründe, die dazu führen, dass sowohl die Corps als auch die Burschenschaften, also die Turner und die Landsmannschaften, Juden sukzessive ausschließen. Interessant ist vielleicht noch die Beobachtung, dass gerade jüngere Burschenschaften, denen die burschenschaftliche Tradition fehlt, sich natürlich mit einem radikaleren Antisemitismus hervortun wollen. Also die lehnen sich besonders weit auf dem Fenster, natürlich um mangelnde burschenschaftliche Traditionen damit zu kompensieren.
Mhm. Ja, es ist wieder interessant, wie komplex da die Gemengelage halt auch wieder ist. Was mir da die ganze Zeit immer einfällt, ist halt die Burschenschaft Albia Wien mit ihrem bekannten zionistischen Mitglied Theodor Herzl, wo man ja auch an diesem Beispiel das ja auch sieht, dass das auch umschwingen kann, dass die Leute dann den Bund verlassen und dann halt sich dann in den jüdischen Kooperationsverbänden dann halt auch aktiv gemacht haben. Das haben wir ja auch in der Sendung ja mit dem Dr. Siegler ja auch gemacht, also besprochen ja auch über jüdische Kooperation. Das ist ein sehr interessantes und zu Unrecht vergessenes Kapitel der deutschen Kooperationsgeschichte.
Ja, aber Herz ist das Interessante, er hat letztlich die Burschenschaft in Ideale und Ideen auf den Staat Israel übertragen. Ja, wenn man das so sieht die jüdischen Kooperationen, ja, die Juden werden letztlich natürlich gezwungen, weil sie von den etablierten Kooperationen nicht mehr aufgenommen werden, eigene jüdische Kooperationen zu gründen. Da sieht man aber auf der anderen Seite auch, was für ein starkes Leitbild und welche Rolle Kooperationen seinerzeit im Studententum gespielt haben. Also man übernimmt praktisch die Formen unhinterfragt, die Formen der Kooperationen, die einen ausgeschlossen haben.
Ne? Absolut. Aber es ist ja auch wieder schön zu sehen, wie weit unser Einfluss da als Burschenschaften ja auch reicht. Ne? Also ich habe gerade so gedacht, wo du das gesagt hast, und meine Gedanken waren so, wenn wir mal anfangen würden, immer anstatt nur gegeneinander zu arbeiten, sondern wieder mal zusammenzuarbeiten, dann würden wir ordentlich was auf die Beine stellen. Ich meine, man sieht ja, wie weit die Auswirkungen ja sind des Einflusses, den wir halt auf Staat, Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Staaten haben. Ja. Dann lass uns jetzt mal ein bisschen über die Weimarer Republik sprechen, 1919 bis 1933, wo ja auch eine gewisse Radikalisierung beginnt. Wie haben Burschenschaften auf die Niederlage im Ersten Weltkrieg und den Versailler Vertrag reagiert? Ich denke ja mal nicht, dass das Apologeten waren, die sagen, ja, wir müssen Frankreich da verstehen und ihnen entgegenkommen.
Ja, teils. Also es ist ja so, die Niederlage, die zeichnet sich im Jahr 1918 mit der gescheiterten Westoffensive im Frühjahr ja mehr und mehr ab. Man kämpft natürlich bis zuletzt auch noch enthusiastisch dabei, aber man sieht, also der Krieg ist verloren. Und insofern findet man sich auch relativ rasch erstmal mit der Niederlage ab. Und auch mit dem Systemwechsel hat man an sich jetzt erstmal kein großes Problem. Natürlich im November 1918 bricht dann die Novemberrevolution aus. Da droht natürlich die kommunistische Rätediktatur. Und man stellt sich natürlich erstmal aus Bestandsschutzgründen, versucht man mehr oder weniger eine moderate Rolle einzunehmen. Mit dem Kaiserreich ist man allerdings recht schnell fertig, das muss man auch sagen. Entscheidend ist, dass man sowohl zum Kaiser als auch zur Monarchie eigentlich ein verhältnismäßig unterkühltes Verhältnis hatte. Besonders zu Wilhelm II. Wilhelm II. Hat ja im Kaiserreich aus seiner Korpszugehörigkeit kein Geheimnis gemacht und hat dann in Bonn auch sehr ostentativ für die Korps geworben und hat sie als Krone des deutschen Studententums letztlich hingestellt. Und das ist natürlich bei den Burschenschaften, die in der informellen Kooperationshierarchie auf dem zweiten Platz standen, nicht allzu gut angekommen. Hinzu kommt noch der Gegensatz mit Bismarck. Hinzu kommt, dass als das Burschenschaftsdenkmal in Eisenach 1902 eingeweiht wird, Wilhelm II. Ein ganz frostiges Telegramm, ein ganz kurzes Telegramm versendet. Also rundherum, das Verhältnis ist nicht gut. Es bessert sich dann mal im Jahr 1917 anlässlich der 100 Jahre Feier des Wartburg-Festes ein wenig. Der unrühmliche Abgang 1918 trägt dann nochmal dazu bei. Man unterstellt ihm ja letztlich Flucht. Und da sind wir auch wieder beim burschenschaftlichen Wertesystem. Man unterstellt ihm letztlich einen ehrlosen Abgang, dass er sich sozusagen seiner Verantwortung entzogen hätte. Und insofern ist man mit der Hohenzollernmonarchie dann doch sehr, sehr schnell fertig. Und man erklärt sich im November 1918 auch bereit. Also es findet da im Berliner Rheingold eine informelle Versammlung statt, jede Regierung zu unterstützen, sofern sie die deutschen Besitzstände nach innen und nach außen wahrt. So, und das ist jetzt interessant. Also es werden von den Burschenschaftern Staat und Nation getrennt. Und was heißt das jetzt? Also man ist bereit, jeden Staat zu unterstützen, der die nationalen Besitzstände wahrt. Und was wird jetzt unter nationalen Besitzständen verstanden? Es ist den Burschenschaftern 1918 klar, man hat den Krieg gegen Frankreich verloren, Elsass-Lothringen wird man verlieren. Also das ist auch eigentlich schon gebongt, dessen ist man sich sicher. Aber auf der anderen Seite möchte man natürlich sozusagen als Trostpreis, Woodrow Wilson hat ja im Januar 1918 seine Punkte veröffentlicht, seine Friedenspunkte. Und ein entscheidender Punkt war das Selbstbestimmungsrecht der Nation. Und man erhofft natürlich jetzt das, was 1871 bei der Reichsgründung versäumt wurde, nachzuholen, indem eben aus der Insolvenzmasse des Habsburgerreichs Österreich nach Deutschland kommt. Also das ist sozusagen das was man fordert. Natürlich, was man natürlich auch nicht sehen kann oder nicht möchte, sind natürlich die Gebietsabtretungen, zu denen man dann im Versailler Vertrag gezwungen wird. Letztlich geht es den Burschenschaftern darum, dass das Deutsche Reich letztlich als eine starker Staat in der Mitte Europas, also eine starke Nation bestehen bleibt. Ja, das ist so die Kernforderung. Und dann passiert jetzt natürlich Folgendes: Der Versailler Vertrag wird unterzeichnet, er wird ja von allen Parteien der Weimarer Republik rundweg abgelehnt. Man sieht ihn als Schanddiktat an und die Burschenschafter sehen diese Unterzeichnung des Versailler Vertrages, der eben diese nationalen Besitzstände nicht wahrt, sondern sie herausdrückt, als ehrlosen Verrat. Ja, sie sehen das ein Stück weit als Verrat der Weimarer Republik an. Und da passiert dann auch der Bruch mit der Weimarer Republik. Ja, während die Burschenschaft fusioniert ja bereits im Januar 1919 mit den Technikern, mit den technischen Burschenschaften, das findet ganz, ganz großen Widerspruch, weil man innerhalb der deutschen Burschenschaft, weil vor allen Dingen die weißen Burschenschaften die technischen Burschenschaften als nicht gleichwertig ansehen. Also sie sagen, die Techniker, die studieren zweckgebunden, während wir ein Universitätsstudium haben, was eben nicht zweckgebunden ist. Wir sind gesellschaftlich auch höher stehen als sie. Man möchte eigentlich gar nicht mit denen fusionieren. Und diese Fusion wird mit einem Verfahrenstrick mit Mühe und Not durchgesetzt. Während im August 1919, nachdem also der Versailler Vertrag unterschrieben ist, die Aufnahme der Österreicher ohne Probleme durchgeht. Ja, also das ist dann schon sehr, sehr interessant. Also da, es wird auch gar nicht mehr diese Geschichte vom Januar aufgegriffen. Also man gibt sich damit jetzt auch zufrieden, legt das ad acta. Und da kommt es dann natürlich auch zur Annahme dieser sogenannten rasseantisemitischen Beschlüsse, die einen Tiefpunkt in der Geschichte der Burschenschaften darstellen, weil man natürlich jetzt einen Sündenbock für die Niederlage und den Versailler Vertrag sucht. Und das ist dann dementsprechend die jüdische Minderheit. Desgleichen grenzt man sich übrigens auch von den Weimarer Nationalfarben ab. Also man möchte auch mit den Nationalfarben der Weimarer Republik nichts zu tun haben. Man sagt, die burschenschaftlichen Farben, das andere sind eben nicht die Weimarer Nationalfarben. Und worauf man natürlich einfach hofft, ist ein neuer, mächtiger Staat in der Mitte Europas, der alle Deutschen zusammenfassen und den Versailler Vertrag für immer vergessen machen möchte.
Wobei das ja letztendlich die SPD war, die den Versailler Vertrag unter der Regierung Bauer unterschrieben hat.
Ja, auch, aber es wird natürlich die komplette Weimarer Republik mit in Haftung genommen. Ja, also es ist tatsächlich ein Versagen. Es ist ja die demokratische Koalition aus den drei demokratischen Parteien und die wird letztlich dafür mit in Haftung genommen. Ja, und das ist was ich gesagt habe. Also die Weimarer Republik sollte daran gemessen werden, inwieweit sie fähig ist, diese nationalen Besitzstände zu halten. Das hat sie nicht gemacht. Was stellen die Burschenschafter sich 1919 vor? Wie soll man mit dem Versailler Vertrag umgehen? Welche Alternativen haben bestanden? Man bemüht da natürlich so die Folie von 1870-71. Da haben die Franzosen ja den Krieg eigentlich bereits 1870 gegen die Deutschen verloren. Es gehen die zwei französischen Armeen, die aufmarschiert sind, werden gefangen genommen, erleiden Niederlagen. Bei Sedan wird dann schließlich noch der Kaiser gefangen genommen. Also es ist eine Katastrophe für die Franzosen eigentlich und die stehen mehr oder weniger hilflos gegen den Deutschen da. Und dann kommt es in Frankreich ja zu dem Levé en masse, zu dem Volksaufstand und das Ganze wird dann noch artet dann noch in einen Abnutzungs- und Guerillakrieg aus, der dann ja erst 1871 mit der Belagerung von Paris seinen Abschluss findet. Und genau sowas stellt man sich tatsächlich dann auch für Deutschland im Jahr 1919 vor, dass man gegen diesen Versailler Vertrag Widerstand leistet, auch wenn es um den Preis ist, dass Deutschland möglicherweise dann von den Alliierten besetzt wird. Das hat was mit dem Ehrbegriff zu tun, den man hat. Es geht da um die nationale Ehre und die möchte man eben verteidigen, so weit und so lange es eben halt geht. Und das Unterschreiben des Vertrages wird als unehrenhaft empfunden.
Ja, ich meine, erklärt sich auch selbst, ne, vom burschenschaftlichen Selbstverständnis. Ja. Ich meine, die 1920er Jahre waren ja auch noch Jahre weiteren Konflikts. Wir haben ja da auch eine starke ideologische Spaltung innerhalb der burschenschaftlichen Bewegung. Wir haben dort rote, weiße und völkische Burschenschaften, wobei diese ja nicht alleine in den 20er Jahren entstanden sind, sondern auch schon vorher existiert haben. Aber die Spannungen, die Konflikte haben sich ja da ja erhöht. Worum ging es da ganz genau? Wo haben sich diese roten, diese weißen und diese völkischen Burschenschaften untereinander zerstritten und wo haben sie da die andere Positionen eingenommen? Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Ja, also erstmal muss man sagen, diese Fraktionen sind ja per se nichts Neues. Die gibt's eigentlich schon im Kaiserreich und die waren auch schlicht den parlamentarischen Erfordernissen nach der Gründung des Allgemeinen Deutschen Deputiertenkonvents geschuldet. Also dieser Allgemeine Deutsche Deputiertenkonvent, der hat 1881 34 Burschenschaften, 1914 sind schon 66, ja, und dann 1919 nach der Fusion im Zusammenschluss mit den Österreichern haben wir 147 Burschenschaften. Und natürlich ist ganz klar, als einzelne Burschenschaft kann ich da nichts mehr bewegen. Und daher schließt man sich dann natürlich in Gruppen, in Interessensgruppen zusammen, die mehr oder weniger lose organisiert sind. Wobei man sagen muss, es gibt drei Richtungen im Großen und im Ganzen, also die roten Burschenschaften sind diejenigen Burschenschaften, die mehr oder weniger die burschenschaftlichen Traditionen betonen, die auch das politische Verständnis der Burschenschaft betonen, denen das wichtig ist, die sich auch nicht so sehr als sozial elitäre Organisationen begreifen. Während die weißen Burschenschaften sich ganz stark an die Corps angepasst haben, also bei denen steht wirklich das Gesellschaftsprinzip und das Fechten ganz stark im Mittelpunkt. Und bei der blauen Richtung, aus der dann die spätere völkische Richtung hervorgegangen ist, handelt es sich sozusagen um eine sehr neue und sehr junge Richtung. Das sind vor allen Dingen junge Burschenschaften, die zu dieser blauen, modernen Richtung tendieren, die sich ja auch dann in ihrer Programmatik teilweise an den VDST anlehnen und im Kaiserreich die Aufnahme der Österreicher in den ADC und in die spätere deutsche Burschenschaft betreiben wollen, sich aber nicht durchsetzen können. Also ist im Kaiserreich nicht mehrheitsfähig. Im Gegenteil, also die blauen Burschenschaften versuchen da einen Alleingang unter der Führung von Rhenania München und Germania Leipzig, werden dafür dann aber vom Burschentag ganz empfindlich abgestraft. Also das ist im Kaiserreich nicht möglich, ganz einfach, weil natürlich die österreichischen Burschenschaften ganz anderes Selbstverständnis haben, politisierteres Selbstverständnis als die reichsdeutschen Burschenschaften. Die österreichischen Burschenschaften stehen ja in Opposition zur Habsburger Monarchie, verstehen sich mehr oder weniger auch als politische Holdingagentur und da ist natürlich das Trennende eben die nationale Zugehörigkeit bei den Österreichern, während bei den deutschen Burschenschaften eben das Trennende die soziale Zugehörigkeit ist, ja, und man will keine Politisierung des ADC, man will sich natürlich auch staatstragend geben und Österreich-Ungarn ist der engste Verbündete des Deutschen Kaiserreichs. Insofern, es kommt aus mehreren Gründen nicht in Frage und in der Weimarer Republik, ja, da sind natürlich diese drei Fraktionen nach wie vor vorhanden. Die blaue Richtung ist natürlich auch durch den Beitritt der Österreicher und der Techniker, die da eher radikalere Positionen einnehmen, entsprechend gestärkt. Und die dominiert auch die Burschentage. Also umstritten ist lediglich, in welcher Intensität sich die Burschenschaften in den politischen Tagesbetrieb einmischen wollen. Also in der grundsätzlichen politischen Richtung ist man sich ja weitgehend einig, aber es ist eben die Frage, soll man zum Beispiel jetzt bei dem Volksbegehren gegen den Young-Plan, sollen die Burschenschaften sich da tatsächlich einmischen? Das sind so die Streitpunkte. Politisch ist die Burschenschaft der Weimarer Republik, würde ich jetzt mal mit aller Vorsicht sagen, weitaus homogener als die Burschenschaft des Kaiserreichs.
Wie ist es denn heute? Kann man da Burschenschaften noch in Weiß, Rot und Blau einteilen? Macht das Sinn? Sind da immer noch Ähnlichkeiten da, dass man sagen kann, ja, das passt, oder?
Ja, ich sage mal so, es gibt gewisse Fahrtabhängigkeiten. Diese Richtungen sind heute im Groben noch vorhanden. Hat dann natürlich auch wieder zu Neuentwicklungen geführt, aber so im Groben sind sie noch vorhanden. Ja, das kann man schon machen.
Aber wie sehen denn die historischen Quellen dazu aus? Haben sich Burschenschaften bewusst von demokratischen Ideen in dem Zeitraum entfernt?
Ja, also aus dem Vorherigen, was ich jetzt gesagt habe, muss ich diese Frage eindeutig bejahen. Also man hat sich tatsächlich da von seinen demokratischen Grundsätzen entfernt. Man hat das Nationale überbetont. Und aus der Perspektive der Nachgeborenen hat man da letztlich auch eine fatale Frontstellung gegen die Weimarer Republik eingenommen.
Ich meine, das waren ja nicht nur die einzigen Punkte, die ja, sagen wir mal, kritisch waren in dem Zeitraum, also mit den Burschenschaften, ob es die demokratische, also Ideen sind, von denen man sich verabschiedet hat, einen gewissen Antisemitismus, der sich ja auch breit gemacht hat. Es gab ja auch den Beschluss mit dem Ausschluss von jüdischen Mitgliedern in den 20er Jahren.
Das war dann, und da gibt es tatsächlich einen erheblichen Unterschied zum Kaiserreich. Das war dann tatsächlich ein Rasseantisemitismus. Also da ist der Unterschied dann schon sehr erheblich.
Und Freimaurer durften nicht in die deutsche Burschenschaft. Ja. Warum eigentlich? Lag das an der Ludendorffschen Propaganda, die da mit seiner Frau Mathilde in den Zeitraum propagiert worden sind? Weil ich meine, das waren ja viele staatstragende Leute, die da Mitglied waren. Also höhere Beamte, Eigentümer von Produktionsanlagen im großen Maße.
Ja gut, das ist bei den Freimaurern hat man sich natürlich schlicht und ergreifend an der internationalen Ausrichtung gestört. Ja, das Freimaurertum ist ja per se weltweit verbreitet und international, und man hat natürlich dem Freimaurertum mangelnde nationale Zuverlässigkeit unterstellt. Das ist aus den gleichen Gründen wurde ja auch der Unvereinbarkeitsbeschluss einer Parteimitgliedschaft mit der SPD gefällt. Also auch da war natürlich die internationale Ausrichtung maßgeblich. Ja, man hat letztlich den Freimaurern und auch den Sozialdemokraten unterstellt, sie würden mit ihren internationalen Ideen die Burschenschaft und auch den Nationalstaat unterwandern.
Okay, das ist sehr interessant zu sehen, weil man muss ja auch bei den Freimaurern, glaube ich, stark differenzieren, weil es gibt ja auch sozusagen die altpreußischen Logen unter anderem, die ja gerade sich als staatstragend ja verstanden haben und auch mit einer sehr hohen Loyalität halt auch Deutschland gegenüber, und dass dann da halt Beschlüsse gefasst worden sind, die auszuschließen. Und man dann nochmal um die Ecke denkt, dass sich ja gerade die Studentenorden, die ja die Ursprünge verschiedenster Verbindungsarten sind, sich ja aus den Logen heraus entwickelt haben, ist das ja auch irgendwie, also du bist auch selber so ein bisschen geschichtsvergessen und ein bisschen auch uninformiert, finde ich.
Ja, aber wie gesagt, das Ideologische, also sie müssen sich in die damalige Situation reinversetzen. Man hat sich natürlich durch den Versailler Vertrag gedemütigt und verletzt gefühlt. Und das führt dann natürlich auch zu diesen Reaktionen. Ja.
Aber wir haben ja Reichskanzler wie Stresemann, die Freimaurer waren und Burschenschafter. Ne? Das ist ja auch wieder so ein Punkt.
Ja, also es ist richtig. Also die Jurisdiktion der deutschen Burschenschaft ging ja nur, beziehungsweise innerhalb der Burschenschaften konnte sich ja erstmal nur auf die Aktiven beziehen. Also es betraf jetzt weniger die alten Herren. Ja. Also das war den Aktiven erstmal verboten.
Ach so.
Ja.
Ja, das wusste ich nicht. Das war jetzt die Frage halt. Dann kommen wir jetzt zu dem Themenkomplex Drittes Reich, also die Zeit 1933 bis 1945. Und auch da ist auch wieder interessant zu sehen, Anpassung oder Widerstand. Das ist ja auch bis jetzt, was wir in den Sendungen besprochen haben, auch immer keine Schwarz-Weiß-Dichotomie, sondern das ist ja wirklich eine große Grauzone. Und lass uns das mal anschauen. Die deutsche Burschenschaft hat sich ja 1935 selbst aufgelöst. War das echt der Widerstand oder kam man da einer Gleichschaltung nur zuvor? Oder?
Ja gut, letztlich kamen natürlich die Burschenschaften damit nur einer Gleichschaltung zuvor. Ja. es war ja zu offensichtlich, dass der nationalsozialistische Staat, wie im Übrigen jedes totalitäre Regime, zunächst nach einer anfänglichen Machtsicherung die Burschenschaften über kurz oder lang auflösen würde. Ja, weil natürlich der nationalsozialistische Staat keine Koexistenz unabhängiger Verbände dulden konnte. Ja, das ist bei allen totalitären Regimen so. Man ist dann ja innerhalb kürzester Zeit, ja, Hitler ist ja im Januar 1933 in die Macht gekommen. Binnen eines halben Jahres hatte man ja Parteien, Verbände, Konkurrenzverbände aufgelöst. Das ging ja wirklich binnen allerkürzester Zeit. Und insofern war natürlich, man hat natürlich erstmal die Parteien und Verbände aufgelöst, von denen man die größten Gefahren befürchtet hat. Und insofern war es klar, dass die deutsche Burschenschaft über kurz oder lang in den Nationalsozialistischen Studentenbund überführt werden würde. Man hat dann natürlich von Seiten der deutschen Burschenschaft versucht, sich den neuen Machthabern noch anzupassen, indem man das Führerprinzip eingeführt hat, indem man halt die verbandsinterne Demokratie weitestgehend abgeschafft hat. Aber das waren ja im Endeffekt nichts weiter als letztlich hilflose Rettungsversuche. Und, mhm. und die Auflösung hat sich dann tatsächlich auch abgezeichnet.
Gab es denn innerhalb der Burschenschaften Stimmen gegen den Nationalsozialismus oder haben sich alle der neuen Ideologie angepasst? Und was war zum Beispiel der NSDSTB?
Ja, also zunächst mal, die Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929 hat in Deutschland schwere politische Verwerfung zur Folge. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Burschenschafter in zunehmendem Maße empfänglich werden für die NS-Ideologie. Ja, das ist natürlich so, auch was ich vorhin schon erwähnte. Man ist mit der Weimarer Republik unzufrieden. Man wirft der Weimarer Republik den Verrat an nationalen Besitzständen vor. Mhm. Und die Nationalsozialisten versprechen ja genau das, Wiederherstellung eines großen, geeinten Deutschlands unter einer Führung. Auch dafür ist man ja recht empfänglich. Ich hatte es vorhin ja auch bereits erwähnt, Bismarck gilt im Kaiserreich mehr oder weniger als der Heros, der Reichsgründer. Und man hofft natürlich auf so jemanden, so, der als Deus ex machina sozusagen kommt und Deutschland aus der Not befreit. Und Hitler schafft es ja auch ganz geschickt, sich als dieser Erlöser und Heilsbringer zu verkaufen. Ja. Hinzu kommen natürlich auch noch die wirtschaftlichen Verwerfungen, die das Bürgertum zu erdulden hatte, also durch die 1923, durch die Inflation, wird natürlich ein Großteil des Bürgertums verarmt. Ja, verarmt und befindet sich in wirtschaftlicher Not, also man verliert den ursprünglichen Status und all das macht natürlich die Burschenschafter für die NS-Ideologie empfänglich. Was nicht wahrgenommen wird dabei, ist eben die Kluft zwischen der liberal-demokratischen Herkunft der Burschenschaften auf der einen Seite und der NS-Ideologie auf der anderen Seite. Also das wird zunächst mal überhaupt nicht wahrgenommen. Tatsächlich gibt es aber auch einzelne Burschenschafter und Burschenschafter, die Widerstand geleistet haben, aber das waren tatsächlich Einzelfälle. Der NSD, der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund, ja, wurde 1926 gegründet, vielleicht ganz kurz dazu nochmal. Mhm. Er blieb letztlich die einzige nicht kooperative Bewegung von bleibendem Einfluss in der Studentenschaft. Und natürlich expandierte dieser Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund allmählich auch von den süddeutschen Hochschulen nach Norddeutschland. Beim Grazer Studententag 1931 ist er auch sogar schon die stärkste Kraft. Und natürlich gewinnt der auch in den Burschenschaften mehr und mehr, auch auf den Burschentagen mehr und mehr an Einfluss, weil natürlich auch viele Burschenschafter parallel Mitglieder in diesem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund sind.
Geführt wurde er vor allem ja in der Anfangsphase von Baldur von Schirra. Der war ja, glaube ich, auch für die HJ, ne? Zuständig. War ja später Reichsjugendführer, wenn ich mich da recht entsinne. Das ist ja interessant, also dass die ja schon in den 20er Jahren gegründet worden ist, der NSDSTB. Ich dachte mal, der wäre 36 erst gegründet worden sozusagen. Die Verbindungen wurden aufgelöst und dann hat man das sozusagen als Gleichschaltungsorgan übergestülpt. Aber
nee, der ist also mit der Neugründung der NSDAP ist der dann parallel auch neu errichtet worden, ja.
Wie war das Verhältnis von den Burschenschaften zur nationalsozialistischen Studentenorganisation?
Ja, also meine, bei den politischen Zielen herrscht zumindest in den Jahren ab 1929 weitgehende Übereinkunft. Allerdings haben die Burschenschaften sich natürlich an dem Totalitätsanspruch des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbunds gestoßen. Ja? Wie ich eben schon sagte, der konnte mit den demokratischen Strukturen der Burschenschaften nichts anfangen, war aber gleichzeitig bemüht, die Burschenschaft mit Zuckerbrot und Peitsche unter in seine Botmäßigkeit zu bringen. Ja? Also es fängt damit an, dass zum Beispiel nach der Machtübernahme der NSDAP die Mensur legalisiert wird. Ja, damit tut man den Burschenschaften und auch den Kooperationen, einen schlagenden Kooperationen, erfüllt man damit einen lang gehegten Wunsch. Gleichzeitig ist es natürlich dann auf der anderen Seite aber auch so, dass die Burschenschaften sich nicht in die Verbindung hineinregieren lassen möchten. Also in der DB wird ja das Führerprinzip eingeführt und dann erwartet man ja auch von den Burschenschaften, dass sie ihre jüdischstämmigen Mitglieder, da gab es noch einige von, auch in meiner Alemannia, ausschließen. Ja? Und das sehen die Burschenschaften als natürlich einen eklatanten, viele der Burschenschaften als einen eklatanten Bruch des Lebensbundsprinzips und sie wollen sich da ihre Autonomie letztlich auch nicht nehmen lassen und gründen dann ja auch die alte Burschenschaft. Also es kommt da von einer Abspaltung, zu einer Abspaltung von der DB. Letztlich kann man es, wenn man vielleicht mal kurz zusammenfassen, woran man sich gerieben hat, war jetzt weniger die Programmatik als vielmehr dieser totalitäre Herrschaftsanspruch, der sich natürlich mit den demokratischen Grundstrukturen der Burschenschaft nicht vertragen hat.
Nachvollziehbar. Ich meine, das ist ja das, was wir heute auch noch immer sagen, vor allem bei den Keilgesprächen, dass wir eine grunddemokratische Organisation sind, dass alles durch den Konvent geführt wird und nicht mit einem Führerprinzip. Ne? Und auch, dass die Leute nicht einfach aus politischen Gründen rausgeschmissen werden, sondern dass da Eide geleistet werden, dass man ein Leben lang Mitglied ist. Hat ja auch heute noch immer zwischendurch auch Aktualität. Aber lass uns doch mal über Burschenschafter sprechen, die nachweislich dem Widerstand gegen das NS-System oder NS-Regime angehört haben. Wen gab es da zum Beispiel? Welche Namen kann man da sagen?
Ja gut, da haben wir natürlich zunächst mal Widerständler aus dem Umfeld des 20. Juli 1944. Das war ja per se eine bürgerliche Widerstandsbewegung. In Wunders, da tauchen natürlich dann auch Burschenschafter auf, wie Hermann Kaiser, Burschenschaft Alemannia auf dem Flug. Der war Kriegstagebuchführer im Stab des Oberbefehls, aber des Ersatzheeres. Und er war beteiligt an den Vorbereitungen des Attentats vom 20. Juli 1944 und wurde am 17. Januar 1945 zum Tode verurteilt, am 23. Januar hingerichtet. Auch Karl Sack, Heeresrichter, ab 1942 Chef des Heeresjustizwesens. Auch er bekämpfte den Nationalsozialismus.
Wo war er aktiv?
Vineta Heidelberg, genau. Bekämpfte den Nationalsozialismus und Antisemitismus. Ich war Mitwisser und Verschwörer auch des 20. Juli 1944, wurde dann auch am 9. April gemeinsam mit Dietrich Bonhoeffer, Admiral Canaris, Generalmajor Oster und Hauptmann Gera im KZ Flossenbürg hingerichtet. Dann gibt es noch den Rudolf Ernst Breitscheid, Arminia Marburg, seit 1912 Mitglied der SPD, der gehört jetzt nicht zu dem Kreis um den 20. Juli 1944, um diesen Widerstandskreis. Auch er wurde 1933 von den Nationalsozialisten ausgebürgert, von der Vichy-Regierung dann im Jahr 1941 wieder ausgeliefert, nachdem er nach Frankreich geflohen war, und kam am 24. August 1944 während eines alliierten Luftangriffs auf das KZ Buchenwald ums Leben. Also ist kurz und gut, es gibt Burschenschafter, die natürlich Widerstand gegen das NS-Regime geleistet haben. Allerdings würde ich jetzt nicht so weit gehen zu sagen, die Burschenschaften als solche waren eine Widerstandsbewegung und haben Widerstand gegen das NS-Regime in toto geleistet, sondern das sind tatsächlich Einzelne, wie es denn auch bei der Gesamtbevölkerung war. Die Mehrheit wird in der Tat bei den Mitläufern einzuordnen gewesen zu sein. Und es gibt dann wiederum auch noch einen geringeren Teil, der zu den fanatischen Nationalsozialisten gehört. Also ich glaube, dass sich das innerhalb der Burschenschaften genauso auch wie innerhalb des Bürgertums letztlich ein Stück weit auch verteilt. Also ich glaube nicht, dass die Burschenschaften mehr oder weniger stark jetzt im Nationalsozialismus Führungspositionen oder Sonstiges eingenommen haben. Also das gewiss nicht, was wir bereits eben schon gesagt haben. Es gibt da viele Grauzonen, es gibt da viele Schattierungen. Man muss es letztlich so sehen, wie es ist. Es wird ja dann vielfach von Gegnern der Burschenschaften, werden natürlich diejenigen gerne angeführt, die Führungspositionen in der S-Organisation eingenommen werden, die Befürworter, wenn die Verteidiger der Burschenschaft dann diejenigen nennen, die im Widerstand waren. Letztlich, so meine ich, wird es nicht anders sein, wie bei anderen Organisationen, wie beim protestantischen Bürgertum insgesamt.
Ja, interessant. Also ich meine, das war auch ein Punkt, den ich ja mit dem werten Dr. Siegler ja auch besprochen hatte, oder beziehungsweise was er auch gesagt hat. Auch da dieser Mythos vom Widerstand. Also das ist einer auf 1000 ungefähr hochgerechnet, wo man sagen kann, den kann man dazu zählen. Und den findet man ja auch eigentlich in fast allen Verbänden halt auch so. Also diese statistische Verteilung. Ja. Also man kann aber keinem Verband sagen, dass der besonders widerstandsorientiert war. Also da war ein Großteil Mitläufer oder beziehungsweise auch systemorientiert. Das wird dann halt auch zu weit gegriffen. Aber dann lass uns doch jetzt mal über die Zeit nach 45 sprechen. Also lass uns mal über die 40er, 50er Jahre sprechen. Wie sah das da aus? Wie war es nach dem Krieg in Trizonesien?
Gut. Wir haben ja jetzt, es ist natürlich, man hat wieder mit ähnlichen Problemen wie nach dem Ersten Weltkrieg zu handeln. Gleichwohl sind die nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich schwerer. Also man hat natürlich die allgemeinen Kriegsfolgen. Diesmal wurde Deutschland eben besetzt. Man hat eine verhältnismäßig hohe Zahl an kriegsgefallenen Burschenschaftern. Die Besetzung Deutschlands zieht natürlich auch den Verlust der ostdeutschen Hochschul- und Universitätsstädte nach sich. Die meisten Universitätsstädte sind auch zerstört. Viele Verbindungshäuser sind zerstört. Es fehlt an Personal. Was jetzt hinzukommt, die Burschenschaften waren seit 1935 aufgelöst. Es fehlt natürlich auch an der organisatorischen und personellen Kontinuität. Ja. Mhm. Das sind erstmal Probleme, mit denen man zu kämpfen hat. Es kommt jetzt aber noch was Zweites hinzu. Und das ist ein ganz gravierender Unterschied zu 1919, dass die Burschenschaften, vor allem auch die Kooperation als Ganzes von den Besatzungsbehörden als auch von den Universitäten kritisch bis ablehnend betrachtet werden. Also es gibt da ja die Tübinger Erklärung von 1947, wo man ganz klar sagt, also man möchte eben den Bruch mit den Verhältnissen, wie sie in der Weimarer Republik waren. Man unterstellt den Kooperationen, dass sie an veralteten Traditionen und einem veralteten Standesbewusstsein festhalten würden, also dieser sozial-elitäre Habitus, der eben nicht in diese neue demokratische Gesellschaftsordnung passt und eben auch nicht in die Nachkriegszeit, in die Not der Nachkriegszeit passt das eben nicht rein. Und das macht sich natürlich besonders fest am Farbentragen und am Fechten. Letztlich, und das ist, glaube ich, das ist das Entscheidende, die Kooperationen werden gegen den Willen der Universität nach 1945 wieder gegründet. Bedeutet natürlich auch, dass sie ihre einstmals führende oder tragende Rolle im Universitätsleben, dass sie wirklich ein tragender Teil der Subkultur waren, wie das jetzt im Kaiserreich der Fall war, dass selbst das hat man ja das Beispiel mit den Juden, die ausgeschlossen wurden, dass die eigene Kooperation gegründet haben, weil das Kooperationsstudententum halt so eine tragende Rolle spielt. Die geht unweigerlich verloren. Die erlangen sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder zurück. Ja, das ist so und damit ändert sich natürlich auch ihre Rolle ganz entscheidend. Also 1950 gelingt dann die Rekonstruierung der meisten örtlichen Burschenschaften und auch des Dachverbands Deutsche Burschenschaft. Da aber dann im Unterschied zu Weimar mit einem klaren Bekenntnis zum demokratischen Rechtsstaat. Und darüber hinaus wird auch in der Entgegnung auf diese öffentlichen Vorhalte eben gesagt, also man lehnt einen besonderen studentischen Ehrbegriff, sprich, dass man irgendeinen besonderen Standesdünkel vor sich herträgt, ab.
Wir haben ja dann, nachdem wir diese Rekonstitutionsphase ja auch haben, dann erstmal so Phasen der Stabilität, die sich auch einbringen. Also sagen wir mal, so ja. Die Jahrgänge werden ja auch voll. Wir kommen ja jetzt langsam ja auch in einen Zeitraum, wo meine Verbindung ja auch gegründet worden ist. Wir sind ja 1963. Wir sind ja praktisch am Vorabend von 68 sind wir gegründet worden. Das ist interessant, weil wir haben bei uns die These intern, hätte es 68 nicht gegeben, hätten wir heute über 300 Mitglieder und ein Haus. Weil uns das Genick gebrochen hat in der frühen Phase nach 5 Jahren. Aber lass uns mal schauen, wie kam es denn in den 60er und 70er Jahren zur Spaltung zwischen reformorientierten und traditionellen Burschenschaften?
Ja, also zunächst möchte ich mal sagen, also die 50er Jahre gelten ja so weniger nochmal als goldene Zeit, als Epoche der Restauration. Die aktiven Zahlen waren hoch. Die Burschenschaften haben sich dann recht schnell auch wieder erholt. Man muss allerdings auch da hinzufügen, es gab damals auch schon Bedeutung um Diskussionen um den Stellenwert des Farbenstragens und der Pflichtmensur. Ja. Mhm. Beides wurde zunächst auch mehr oder weniger als überkommene studentische Standessymbol angesehen und bis 1953 blieb ja auch ungeklärt, ob die Mensur strafbar war. Und tatsächlich erst 1954, nachdem die Mensur rechtlich zugelassen hat, beschließt der Burschentag mehrheitlich die Wiedereinführung des Farbentragens in der Öffentlichkeit und die Pflichtmensur. Also diese beiden Themen, die uns dann jetzt im Jahr 1968, Ende der 60er nochmal, 69, 70 nochmal begegnen. Also die waren schon in den 50er Jahren auf dem Tisch und die haben sozusagen auch subkutan im Untergrund weitergeschwelt. Ja? Hinzu kommt noch ein nächstes Thema, das ist ja auch dann immer das Dauerthema gewesen, sowohl im Kaiserreich, in der Weimarer Republik da nicht mehr, weil man die Österreicher dann auch aufgenommen hat 1919, die Österreich-Frage. Also wie geht man mit den österreichischen Burschenschaften um. Mhm. Die versuchen natürlich in den 50er Jahren sehr bald wieder auch in die deutsche Burschenschaft reinzukommen. Also 1952 werden die Burschenschaften in Österreich neu gegründet. Allerdings lehnt in den 50er Jahren ist eine Mehrheit der Burschenschaft dagegen. Also es ist tatsächlich gegen eine Fusion. Allerdings gelingt es auch einer pro-österreichischen, weitgehend programmatisch homogenen Minderheit, sich ab 1961 in der sogenannten burschenschaftlichen Gemeinschaft zu organisieren. Die hinsichtlich ihres Abstimmungsverhaltens auf Burschentagen letztlich ein Kartell gleichkam, also die grundsätzlich geschlossen abgestimmt hat, die sehr, sehr straff organisiert war und ihre Anliegen dementsprechend schlagkräftig vorgebracht hat. Also und wir haben dann auch innerhalb der Burschenschaften letztlich 3 Lager. Du hattest ja vorhin schon mal gefragt, ja, gibt es diese Richtung heute noch? Gibt es da eine Kontinuität? Also wir haben zum einen das national-konservative Lager, was die Mensur als unverzichtbaren Bestandteil des Burschenschaftserlebens ansieht, was aber gleichzeitig auch will, dass die österreichischen Verbindungen in die DB aufgenommen werden. Mhm. Dann haben wir so das korporativ-konservative Lager. Das national-konservative ist sozusagen die ehemalige blaue Richtung. Dann haben wir das korporativ-konservative, die weiße Richtung. Das ist hinsichtlich des Korporativen sehr, sehr stark bei dem national-konservativen Lager. Es hält also auch an der Pflichtmensur als solcher fest, ist aber politisch weitaus liberaler, tendiert eigentlich politisch eher zum linksliberalen Lager. Und das linksliberale Lager ist dann die sogenannte rote Richtung. Sind gegen die Aufnahme der Österreicher und letztlich sind die auch mehr oder weniger offen für progressive Reformvorstellungen von unten. Wenn man das jetzt mal so im Groben vielleicht die Burschenschaften einordnen würde zu der damaligen Zeit, da gibt es natürlich dann auch Zwischenschattierungen und Zwischenrichtungen, aber das ist nun mal eine ganz grobe Typologie festgestellt.
Ja, interessant. Aber ich meine, wir haben ja auch in diesem Zeitraum jetzt auch Phasen, wie gesagt, wie ich ja vorher vielleicht gesagt habe, dass auch die deutsche Ingenieursburschenschaften 64 entstanden sind, die ja später dann die deutsche Hochschulburschenschaft wurden, wo man ja auch vor allem dann die Burschenschaften an Ingenieursschulen halt auch sieht. Ich frage das halt einfach jetzt auch mal ein bisschen selbstsüchtig aus meiner Kooperationsvergangenheit heraus, weil die Burschenschaft gut ja auch aus diesem Verband herausgekommen ist. Wie kann man die einordnen?
Ja gut, das sind natürlich erstmal Burschenschaften an Fachhochschulen. die werden natürlich, die bilden ihren eigenen Verband, die werden von der DB natürlich erstmal als nicht gleichwertig angesehen, ähnlich wie es mit den technischen Burschenschaften im Kaiserreich war. Also die hat man auch nicht aufgenommen aus Sozialprestigegründen. Nichtsdestotrotz hat man zu diesem Verband ein Freundschaftsverhältnis soweit. In den 90er Jahren, meine ich, wäre dann dieser Verband auch mit der Deutschen Burschenschaft fusioniert. Aber dass man Abstand war, das hat weniger jetzt programmatische Ursachen, als tatsächlich die soziale Distinktion spielt da eine ganz große Rolle. Ja? Und man sich natürlich fragt, wie weit die Fachhochschulen jetzt den technischen Hochschulen und den Universitäten ebenbürtig sind. Da sieht man noch eine große Lücke zwischen.
Mhm. Ja, das hat man bei meinen alten Herren auch noch gemerkt, dass das da drin sind. Aber wir sind ja mittlerweile in der Universitätsburschenschaft. Ja, dann lass uns doch auch mal hier direkt über 71 sprechen. Und zwar, da wurden ja die österreichischen Burschenschaften in die deutsche Burschenschaft aufgenommen. Was war der historische Hintergrund dieser Entscheidung?
Ja, also es
ist. Man redet ja immer vom Kuhhandel.
Ja, ich wollte es gerade sagen, du hast mir jetzt abgenommen. Also der sogenannte Kuhhandel von 1971. Ja, letztlich war es natürlich so, dass der Veränderungsdruck von unten infolge der 68er-Revolution, vor allen Dingen auf die roten, auf die linksliberalen Burschenschaften, der wurde immer größer. Die linksliberalen Burschenschaften haben de facto entgegen der Verbandsprinzipien die Bestimmungsmensur abgeschafft. Also einige hatten die abgeschafft, weil die einfach gesagt haben, also wir haben Aktive, die wollen das nicht mehr. Und wenn wir jetzt hier auf der Fortsetzung der Bestimmungsmensur bestehen, dann können wir unseren Laden dicht machen. Ja, damit haben sie sich dann natürlich im Gegensatz zu den Richtlinien des Verbandes gebracht, also im Gegensatz zu den Verbandsprinzipien. Tatsächlich haben dann die konservativen Burschenschaften dann den Mensurgegnern mit Selbstausschluss aus der DB wegen fortwährenden Verstoßes gegen die Grundsätze gedroht. Also das war das eine, dass da Burschenschaften dann tatsächlich ausgeschlossen wurden, weil sie gegen die Grundsätze verstoßen haben. Und die haben sich dann über den Rechtsweg, also per Gericht, wieder in den Burschentag reingeklagt. Auf der anderen Seite, die Linksliberalen haben natürlich versucht, die Bestimmungsmensur abzuschaffen. Nur dazu brauchte man eben eine qualifizierte Zweidrittelmehrheit. Und die haben sie nicht zustande gekommen. Und was da letztlich dann natürlich de facto der Fall war, dass in der 69, 70, als ja die Studentenrevolte ausbrach und die Burschenschaften ja eigentlich gefordert waren, der Verband als solcher paralysiert war aufgrund eben dieser Mensur- und Duellfrage. Der Verband war letztlich handlungsunfähig. Die Burschentage wurden vertagt, es fand nichts mehr statt. Also man hat dann tatsächlich auch sich mit dem Gedanken getragen, ob man den Verband als solchen auflöst. Ja, und jetzt kommt es zu den sogenannten Kuhhandel. Und zwar einst sich das nationalkonservative Lager, was ich eben genannt habe, die also für den Beitritt der Österreicher sind, mit dem linksliberalen Lager, die ja gerne die Bestimmungsmensur abgeschafft hätten, auf diesen Kuhhandel, dass die sagen, okay, wir nehmen die Österreicher auf, schaffen aber gleichzeitig die Bestimmungsmensur ab, kriegen damit dann natürlich auch die Zweidrittelmehrheit zustande. Mhm. Ja, also das ist, und zwar über die Köpfe des korporativ-konservativen Lagers hinweg. Also dem korporativ-konservativen Mitte, den weißen Burschenschaften hat das gar nicht gefallen. Also unsere Kartellburschenschaft Germania Erlangen, die ist, nachdem die Pflichtmensur abgeschafft wurde, gleich aus der DB ausgetreten. Ja, also das war die Reaktion, obwohl das SK eigentlich normalerweise geschlossen handelt. Aber da ist man dann im ersten Zorn sofort aus der DB ausgetreten. Langfristig muss man sagen, war dieser Kuhhandel ein Sieg des national-konservativen Lagers, aufgrund der Selbstausschlussklauseln. Also tatsächlich hat man dann, eben weil es ja auch vorher diese Streitigkeiten um den Selbstausschluss gab, da eine eindeutige Klausel vereinbart und gesagt, also Verstoß gegen die Grundsätze der DB führt automatisch zum Selbstausschluss. Und das war natürlich auch ein Stück weit eine Reformbarriere, nämlich die Burschenschaft, die dann gesagt hat, also ja, wir hätten vielleicht mal gerne dieses und jenes reformiert, machte dich natürlich dann automatisch auch verdächtig, gegen die Grundsätze der DB zu verstoßen. Über der schwebt natürlich das Damoklesschwert des Ausschlusses. Letztlich führt das natürlich auch dazu, dass die linken Burschenschaften zunehmend aus der DB ausgetreten oder ausgetreten werden. Es kommt dann ja die Kriegsdienstverweigererfrage aus durch diese Selbstausschlussklausel. Also Alemannia Heidelberg ist 1973 zum Beispiel auch ausgeschlossen wurden aus der DB, weil wir einen Kriegsdienstverweigerer aufgenommen haben. All diese Fragen kommen auf und im linksliberalen Lager fehlt es natürlich im Gegensatz jetzt zu den BG-Bünden tatsächlich an der inneren Homogenität und Geschlossenheit. Ja, das führt dann zu einem allmählichen Abbrechen des linken Flügels.
Interessant. Ja, also ich meine, das sind ja dann auch schon mal Schwierigkeiten, die sich dort ja auch manifestieren, wenn man sich das mal so anschaut, weil wir ja wenige Zeit später, ab 1990, nach der Wiedervereinigung, Krisenwandel und vor allem auch neue Strömungen ja auch haben. Wir leben ja auch jetzt gegenwärtig in immer noch sehr interessanten burschenschaftlichen historischen Zeiten. 1996 wurde ja die neue deutsche Burschenschaft gegründet, 2016 die allgemeine deutsche Burschenschaft. Warum spalten sich burschenschaftliche Verbände immer wieder ab? Also wenn man das ja mal so betrachtet, ich habe das mal recherchiert. Die deutsche Burschenschaft, die war 2008, waren das noch, glaube ich, über 120 Verbände, die da, nicht Verbände, 120 Verbindungen, die da drin waren. Nach eigener Aussage sind es heute so 63. Also das ist ja ein Mitgliederschwund von über 50%. Wir haben die ADB, die in dem Zeitraum entstanden ist. Wir haben eine NDB, die nicht mehr heute, glaube ich, so präsent ist. Also ich glaube, sie besteht noch de facto aus zwei Verbindungen, aber da geht kooperationstechnisch jetzt nicht mehr so viel. Wie erklärst du das?
Ja, also zunächst mal würde ich da auf die Abspaltung eingehen wollen und dann vielleicht auch mal auf allgemeine Erklärungen. Also die NDB, das zeichnete sich ja eigentlich ab. Ich hatte es ja eben bereits gesagt, da kann ich eigentlich, dass die linken Burschenschaften mehr und mehr, die Burschenschaft, die Linke, mehr und mehr tatsächlich aus der deutschen Burschenschaft ausgeschlossen wurde, beziehungsweise austrat. Und da hat sich dann irgendwann natürlich eine kritische Masse ergeben und die neue deutsche Burschenschaft ist letztlich eine Gründung der burschenschaftlichen Linken, die sich auch als dezidierter Gegenpol zur deutschen Burschenschaft versteht und verstand. Also das geht schon los beim Vaterlandsbegriff. Also die neue deutsche Burschenschaft hat einen auf die Bundesrepublik Deutschland, einen staatsbezogenen Vaterlandsbegriff, der auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt ist. Das geht weiter bei der Aufnahme von Ausländern. Da sieht die neue deutsche Burschenschaft keine Hinderungsgründe. Das geht weiter bei der Aufnahme von Kriegsdienstverweigerungen. Mhm. Auch die dürfen aufgenommen werden. Und das geht weiter bei der Mensurfrage. Das hat man letztlich den einzelnen Burschenschaften freigegeben. Das Problem ist natürlich der neuen deutschen Burschenschaft gewesen, dass es ihr mittelfristig nicht gelang, die burschenschaftliche Mitte an sich zu binden. Also diese konservativ-kooperativen Burschenschaften. Es waren ja in der neuen deutschen Burschenschaft unter anderem auch das violett-grüne Kartell mit Alemannia Marburg und Franconia Freiburg. Die waren da ja auch Mitglied. Das sind zwei sehr mitgliedsstarke Burschenschaften. Die haben allerdings die NDB wieder verlassen, nachdem sie erkennen mussten, dass ihre burschenschaftliche Auffassung innerhalb der NDB nicht mehrheitsfähig war. Mhm. Ja, Seitdem hat innerhalb der NDB, die ja auch sehr stark vom Roten Verband getragen wurde, so ein Erosionsprozess eingesetzt. Die Gründung der ADB war mehr oder weniger eine mittelbare Folge der internen Auseinandersetzung in der DB um die Frage, ob der chinesische stämmige Student Kai Ming-au Mitgliedschaft einer Burschenschaft sein konnte. Du hattest ihn ja schon mal zu Gast. Das Bild habe ich ja auch vorhin gesehen.
Das war die letzte Sendung 2024.
Ja, genau. Da ging es letztlich darum, inwieweit das Abstammungsprinzip maßgebliches Kriterium für die Zugehörigkeit zum deutschen Volk ist. Letztlich entschied der Rechtsausschuss der DB, dass die Abstammung zwar ein wesentliches, aber eben nicht das alleinige Merkmal zur Beurteilung der Volkszugehörigkeit sei. Damit können auch nicht deutschstämmige Studenten Mitglied in einem DB-Bund werden. Ich möchte da nebenbei auch mal zu bemerken, weil das ja jetzt auch wieder in die Presse geraten ist, das Abstammungsprinzip als solches ist auch keineswegs als rassistisch zu diffamieren. Also dieses Jus Sanguinis war bis ins Jahr 2000 die ausschließliche Grundlage des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts. Übrigens wird auch heute noch im Artikel 116 vom deutschen Volkszugehörigen im Unterschied zu Staatsangehörigen gesprochen. Also das nun mal dazu. Aber jedenfalls war es natürlich so, dass das Kind in diesem Moment in den Brunnen gefallen war. Nämlich die Auseinandersetzung wurde letztlich von den Medien als ein gefundenes Fressen gesehen. Der Spiegel hat dann ja unter anderem auch verfälschend von einem Aria-Paragraph gesprochen.
Ja, das hat der Kai mir auch erzählt in der Sendung. Die Medienanfrage bei ihm ging 2 Jahre lang. Das war auch am Ende so, dass er ja die Anfragen an Bundesrüder weiter delegiert hat.
Ja, ja, also das war für die Medien natürlich eine Steilvorlage. Natürlich vor allen Dingen, weil da natürlich dann gängige Vorurteile über die Burschenschaften in perfekter Art und Weise reproduziert werden konnten.
Ich erinnere mich noch an dem Tag, da war ich noch im Studium. Hatte meinen Nebenjob in einem kleinen Firma, die ich da wo ich gearbeitet habe. Hab dann halt einfach auch zwischen der Arbeitszeit einfach immer bei Spiegel Online reingeguckt. Auf einmal sehe ich dann da rote Mütze, Band und dann der chinesischstämmige Student Kai Ming-au, Mitglied der Burschenschaft Hansa Mannheim, großer Trubel, Ausschlussanträge und so weiter. Da dachte ich mir, Kacke, ist genau das, was die Presse gesucht hat, was da passiert ist. Also,
ja, genau. Und das ist. Und man muss auch sagen, also nach diesem Pressegau im Jahr 2011 kam der Verband ja eigentlich auch nicht mehr zur Ruhe. Mhm. Es kamen dann ja noch weitere Auseinandersetzungen hinzu, die den Verband erschüttert haben.
Kann ich ja noch kurz was sagen? Ich bin ja bis 2010 Mitglied in der, 2011 war das noch, Anfang 2011, in der DB noch Mitglied gewesen durch meinen damaligen Bund. Und ich habe das damals auf dem Burschentag auch sehr, sehr stark wahrgenommen. Es gab da 2 Lager. Das waren einmal Jungs, die hätten bei den Big Four arbeiten können, teurer, gut geschnittener Anzug, sehr gesellschaftsfähig, sehr adrett gekleidet. Und auf der anderen Seite hattest du dann so ein bisschen die mehr beleibten Typen mit Glatze, Vollbart, Janker an. Und da ist halt richtig so ein Bruch durchgegangen. Und man hat halt wirklich gesehen, so, da gab es Gruppen, die haben nur untereinander miteinander abgehangen. Es war zwar ein Verband, aber es wurde sich in gewissen Punkten dann doch sehr stark abgelehnt. Man hat immer von den Liberalen gesprochen und dann gab es dann noch eigene interne Gruppierungen wie die BG zum Beispiel. Und man hatte nicht das Gefühl, dass man da in einem Verband ist, sondern dass man da halt irgendwie bei etwas teilgenommen hat, was unter dem Schirm eines burschenschaftlichen Verbandes formiert haben. Deswegen war das für mich persönlich zum Beispiel keine große Überraschung, dass dann die ADB ein paar Jahre später halt entstanden ist, weil es genau diese liberalen Bünde waren, die ja dann abgewandert sind letztendlich. Also diejenigen, die aber auch noch sehr lange das Banner hochgehalten haben für eine liberale deutsche Burschenschaft halt, die auch versucht haben, gewisse Grundsätze und Prinzipien dort zu verteidigen. Aber ja, irgendwann wahrscheinlich der Punkt erreicht war, wo man gesagt hat, okay, wenn wir als Burschenschaften überleben wollen und halt auch einen gewissen politischen Spektrum auch nicht zuzuordnen sein wollen, dann müssen wir unseren eigenen Weg gehen, was ja dann auch zur ADB-Gründung ja auch geführt hat.
Ja, ja, also die ADB ist mehr oder weniger eine Gründung, ja, der, wenn man es mal so sagen will, der liberal-konservativen Burschenschaften der ehemaligen Roten Richtung. Ja, sie sagen natürlich auch, also begreifen die deutsche Nation, das ist ja auch wieder ein Unterschied jetzt zur DB da, die sagt, ja gut, das Abschaffungsprinzip ist ein Prinzip. Die ADB verzichtet da gänzlich drauf und sagt, naja, die deutsche Nation ist eine Sprache durch gemeinsame Sprache, Kultur und Werte verbundene Bekenntnis- und Wertegemeinschaft. Das heißt natürlich in logischer Konsequenz dessen, dass, und da ist die ADB natürlich dann wieder weitaus konservativer als die NDB, die ja diesen staatsbezogenen Nationsbegriff hat, dass auch Österreicher Teil durchaus Mitglieder in der ADB werden können. Auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, dass Leute, die nicht deutschstämmig sind, auch in der ADB Mitglied werden können, sofern sie sich eben zu dieser Kulturnation als Kultur- und Wertegemeinschaft bekennen. Ja, und das ist an sich, finde ich, das sage ich jetzt mal so nicht als Archivar der deutschen Burschenschaften, sondern auch mal als meine persönliche Meinung. Das sollten wir Burschenschafter eigentlich unterstützen, wenn meiner Meinung nach sind wir hier in Deutschland auf Zuwanderung, auf qualifizierte Zuwanderung angewiesen. Und wenn sich jetzt hier Leute integrieren, auch teilweise unter schwersten Umständen, dann sollten wir das als Burschenschaften auch unterstützen. Und die sind gewiss auch ein Gewinn. Ja, Was natürlich in der Integrationspolitik schiefgelaufen ist, ist das, was in den letzten 10 Jahren gelaufen ist, dass wir wirklich hier eine, massenweise unkontrollierte Zuwanderung in die Sozialsysteme haben. Also so sollte es möglichst nicht laufen.
Absolut. Das Verhältnis von Burschenschaften zur politischen Rechten ist ja ein Dauerthema. Ist das ein historisches Kontinuum oder eher ein Ergebnis jüngerer Entwicklungen?
Da muss man erstmal eine Begriffsdifferenzierung vornehmen. Rechts ist nicht rechtsextrem, rechts ist erstmal konservativ und die politische Linke nutzt es natürlich gerne als Kampfmittel, wenn sie rechts mit rechtsextrem gleichsetzt, um ja konservative Meinungen aus dem politischen Meinungsspektrum ex ante auszuschließen, ohne dass die vorher diskutiert wurden. Natürlich ist es so, dass die Burschenschafter, die mehrheitlich aus dem protestantischen Besitz- und Bildungsbürgertum entstammten, mehr den liberalen und den konservativen Parteien zuneigen. Wobei, das muss man ja auch betonen, eine einheitliche politische Haltung der Burschenschaften hat es nie gegeben. Sie waren grundsätzlich auf dem liberal-konservativen Parteispektrum vertreten. Es gab aber auch SPDler, also der Gründer der SPD, Ferdinand LaSalle, einer der Gründungsväter war Burschenschafter. Der ist übrigens in einem Duell umgekommen.
Mit einem Neupreußen aus, die sind heute in Bochum. Wenn man da als Burschenschafter bummeln geht, das habe ich auch schon gemacht, dann kommt man da rein und dann erfährt man meistens in den ersten oder zwei Sätzen, dass die LaSalle im Duell erschossen hätten damals. Wenn man sich natürlich mit der Geschichte auseinandersetzt, ist es ja so, LaSalle wollte ja mit einer Altherrentochter sich liieren aus dieser Verbindung, aus diesem Chor. Der Vater hat gesagt, was, ein Jude, ein Sozialdemokrat? Nein, das geht nicht. Hat dann die... Also der Liierung nicht zugestimmt. LaSalle hat sich in seiner persönlichen Ehre gekränkt gefühlt, hat Satisfaktion gefordert. Der alte Herr hat es dann angenommen, hat aber gesagt, ich bin zu alt, um halt selber. Dann hat er einen Bojaren, der in dem Chor Mitglied war, gefragt, ob er das übernehmen kann. Also ein junger Aktiver. Der hat es dann gemacht. Dann kam es halt zu dem Pistolenduell. Und LaSalle hat ja dann einen Bauchschuss, glaube ich, gekriegt. Das wäre da nach heutiger medizinischer Geschichte gar nicht so schlimm gewesen, abgesehen sagen wir mal, von den juristischen Konsequenzen, die dann danach gekommen wären. Hätte der Antibiotikum gehabt, hätte er überlebt. Ne? Also das war ja so dieses Wundfieber, was ja dann entstanden ist. Und genau.
Ja, aber es zeigt natürlich auch wieder, was ich vorhin gesagt hatte, also Kooperationen als Leitkultur, auch diese studentische Leitkultur, also selbst LaSalle als Sozialdemokrat, in dieser Leitkultur an, hat sich ein Duell gestellt. Ja, das ist ja auch wieder ein bisschen faszinierend. Gut, weitere Mitglieder waren ja noch der Soziologe Ferdinand Tönnies oder wenn wir jetzt mal jemanden aus der Bundesrepublik nehmen, meinen Kartellbruder Friedhelm Fahrtmann, Gotzer Göttingen, langjähriges SPD-Mitglied. Also wir, sagen wir so, die Burschenschaft teilt ja auch gemeinsame Schnittmengen mit der SPD. Also man teilt zum einen natürlich den Entstehungszeitraum, das 19. Jahrhundert und natürlich den politisch-revolutionären Gründungsimpetus als Bewegung von unten letztlich gegen den Obrigkeitsstaat. Bei den Burschenschaften mehr dann nationalpolitisch, bei der SPD da mehr sozialpolitisch. Aber da gibt es schon gewisse Schnittmengen. Natürlich die größeren Schnittmengen, die bestehen mit dem politischen Konservativismus, vor allem hinsichtlich der Rolle und Bedeutung der Nation. Was die Burschenschaft natürlich in der späten Weimarer Republik auch anfällig für den Nationalsozialismus machte. Dass alle burschenschaftliche Ideale auch in ihrer absoluten Form missbraucht werden können, spricht meines Erachtens aber nicht gegen sie. Nämlich, das gilt meines Erachtens für so ziemlich alle politischen Ideale. Ja, ich kann jedes Ideal, wenn ich es verabsolutiere, auch missbrauchen. Und ich möchte mal sagen, die ganz überwiegende Zahl der Burschenschaft hat aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus gelernt, ja, und vertritt heute einen aufgeklärten Patriotismus, auch wenn das nicht dem herrschenden Zeitgeist entspricht.
Definitiv. Was sind denn deine Prognosen? Werden Burschenschaften in 50 Jahren immer noch existieren?
Also ich hoffe es ganz klar, um das gleich erstmal vorwegzunehmen.
Aber es würde für dich als Archivar sich dann auch ein Ende der Arbeit abzeichnen.
Nein, also ich hoffe, dass meine Arbeit als Archivar noch vor der Geschichte der Burschenschaft enden wird. Also um das mal ganz klar zu sagen. Ich sag mal, die Burschenschaften leiden natürlich heute unter den schwierigen Rahmenbedingungen, wie alle Kooperationen. Also 1968, seit 68 ist ihre gesellschaftliche Bedeutung, auch ihre Bedeutung im Universitätsleben, marginalisiert. Ja, wird ja noch vielfach auch behauptet, dann aus entsprechend linken Netzwerken, ja, Burschenschafter, Seilschaften, Karriere fördernd und so weiter. Also ich würde mal die Gegenthese aufstellen, die Mitgliedschaft in einer Kooperation, insbesondere dann auch in einer Burschenschaft, ist heutzutage nicht karrierefördernd. Also zumindest beim Großteil der Gesellschaft werden Burschenschaften als negativ angesehen. Insofern sind das natürlich schwierige Rahmenbedingungen. Aber auf der anderen Seite, dass uns der Wind ins Gesicht weht, die Zeiten haben wir ja schon mal während unserer Geschichte gehabt. Und ich finde, es sind jetzt auch nicht unbedingt die schlechtesten Zeiten gewesen. Wo ich eher die Gefahr wirklich sehe, ist, ich will ja mal den verstorbenen Papst Benedikt zitieren, der hat einmal für den Zustand der katholischen Kirche die Metapher vom schwankenden, fast schon kenternden Boot gebraucht und festgestellt, dass die größte Gefahr der Kirche eigentlich von innen droht. Und das ist bei uns relativ ähnlich. Also das Thema ist, dass man ideologische Grabenkämpfe führt, dass man die Tendenz also zu dieser Nabelschau, zur Selbstbeschäftigung mit irgendwelchen mit Themen hat, die eigentlich gesellschaftlich mittlerweile schon ja mehr oder weniger obsolet sind und dass man sich natürlich mit dieser Nabelschau auch mehr und mehr vom gesellschaftlichen Diskurs entfernt. Das sehe ich schon als Probleme. Und wenn wir jetzt mal auch auf die Ebene der individuellen Burschenschaften gehen, habe ich so manchmal den Eindruck, es gibt da so drei Reihentypen mit verschiedenen Abwandlungen. Das eine sind Burschenschaften, die sehr viel Wert auf die Mensur legen. Das ist so seit, muss ich sagen, so seit 10-12 Jahren beobachte ich, also dass es die Mensur mehr und mehr unter den Burschenschaftern grassiert. Also zu meiner Zeit war es üblich, dass man seine Pflichtmensuren gemacht hatte, und das war es dann auch heutzutage. Wenn ich auf die Häuser mancher Burschenschaften komme, dann gibt es ganz wenige Aktive, die weniger als fünf Mensuren gefochten haben, wenn nicht gar noch mehr. Und damit versucht man natürlich ein Stück weit, ja, das mangelnde Engagement im ideellen Bereich zu kompensieren, ja, indem man sich eben nur auf dieses Korporative konzentriert. Dann haben wir den zweiten Typ von Burschenschaften, die sich mehr oder weniger als parteipolitische Vorfeldorganisation verstehen, wo sich dann auch mehr oder weniger eine Wagenburg-Mentalität ausbildet. Auch das ist die Burschenschaft meines Erachtens nicht. Also die Burschenschaft ist keine parteipolitische Vorfeldorganisation oder Sonstiges. Und dann haben wir noch den dritten Reihentypus. Das sind Burschenschaften, die sich mehr und mehr als Vereine verstehen, ja, als gesichtslose Vereine, die dem Zeitgeist wirklich kopflos hinterherlaufen und sagen, naja, es hat ja sowieso keinen Sinn, die Marke Burschenschaft ist gesellschaftlich verbrannt, wird nicht mehr gutiert, also firmieren wir uns kurzerhand in Wohnvereine um. Und das ist natürlich auch eine absolut fatale Entwicklung. Bei den ersten beiden Entwicklungen muss man sagen, das ist ja historisch erwiesen, deshalb sage ich das jetzt auch. Also diese Wege sind gescheitert, ja, die sind definitiv gescheitert. Und wozu ich halt auffordere, ist einfach dann in den Dingen einfach das Maß zu bewahren, ja, und dass man da mal Maß und Mitte bewahrt, dass man auch sich ein Stück weit auch gegenüber der Gesellschaft auch öffnet, um da auch wieder ernst genommen zu werden.
Ja, das sind doch sehr, sehr schöne Worte, die du da gesagt hast. Ja, lieber Franz, wenn du einem 20-jährigen Burschenschafter einen historischen Rat mitgeben könntest, was wäre das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde es vielleicht mal kurz formulieren, nimm dich und deine Burschenschaft nicht so wichtig. Also das ist jetzt weniger vielleicht ein historischer Rat als eine Lebensweisheit, weil ich meine...
Demut im Glück.
Demut, ja, sowas. Also das ist, ich sehe es ja dann teilweise, wenn so 20-jährige Aktive oder Füchse dann auf die Häuser kommen, natürlich, man lebt in einer schönen Parallelwelt, man lebt in einer tollen Villa, man hat da eine Bude, die wenig kostet, das Bier gibt es auch in allen Mengen und man lebt dann natürlich dann auch mit den Bundesbrüdern zusammen und das erzeugt auch alles, ja, einen gewissen Gemeinschaftsgeist, eine gewisse Intimität. Auf der anderen Seite, finde ich, kann es natürlich auch dazu führen, dass man auf dem Haus mehr oder weniger versackt, die eigene Verbindung für den Nabel der Welt hält. Das ist ja auch so das, was uns immer in der Fuchsenzeit beigebracht wurde. Ja gut, wir sind die älteste Burschenschaft vor Ort, wir geben den Maßstab vor und alle anderen Verbindungen, die können sich jetzt mal hinten anstellen.
Ja, wir sind die älteste in Düsseldorf gegründete Burschenschaft.
Ja, genau.
Die noch aktiv ist.
Ja, so. Genau. Also Ja, und es führt natürlich dann auch zu einem gewissen Hochmut und setzt euch, was ich wirklich sagen kann, setzt euch mit guckt raus aus dem Haus, nehmt auch mal andere Verbindungen wahr, sucht euch auch Freundschaften außerhalb der Kooperation. Auch das finde ich einfach sehr, sehr wichtig, dass man da geerdet wird und dann nicht nur im eigenen Kreis versumpft. Ja, also ist das an und interessiert euch auch für die Geschichte der Burschenschaft. Also setzt euch auch, wir haben ja irgendwo auch einen Bildungsanspruch und den muss man dann auch irgendwo umsetzen, indem man dann auch seine Nase mal in ein Buch hält. Wir wollen ja Elite sein und Elite sein heißt für mich dann eben auch, dass man ein gewisses historisches Interesse hat. Also wer Burschenschafter wird, dem unterstelle ich jetzt mal ein historisches politisches Interesse, dass der sich auch irgendwo damit auseinandergesetzt hat und seine Aktivität eben nicht damit verbringt, dass er abends am Kneipentisch sitzt und Bier trinkt oder dass er mittags dann an irgendwelchen Computerkonsolen seine Freizeit zubringt. Ja, und das ist also das kann ich nur jedem einfach raten. Und ich glaube, wenn man das beherzigt, dann wird es die Burschenschaft auch noch in 50 und auch noch in 100 Jahren geben.
Definitiv. Ja, das ist auch so ein bisschen Kritik, die vielleicht jetzt so ein bisschen unpopulär ist, wenn man sie sagt. Also man sollte nicht darauf achten, dass man jetzt nicht zum High-Performance-Trinker wird. Ja. Es gibt auch noch andere Grundwerte und Ideen im Hintergrund in der Verbindung.
Das ist ja so diese Korpo-Welt. Die ist zwar schön, die funktioniert auch nach einfachen Spielregeln. Nur man muss natürlich sagen, mit der Realität, die sich dann da draußen stellt, hat sich herzlich wenig zu tun, bis gar nichts. Ja, das ist. Und deshalb, ich kann wirklich jedem nur sagen, guck über den eigenen Tellerrand und bitte nicht nur den Eliteanspruch haben. Das ist ja, wir definieren uns ja als Elite, aber dann müssen wir verdammt nochmal auch Elite sein. Nämlich, wenn ich das nicht einlösen kann, Elite zu sein, dann mache ich mich lächerlich, wenn ich mit so einem Eliteanspruch nach vorne gehe.
Definitiv, da wäre dann eine gewisse Differenz, die da im Raum steht. Sag mal, wenn du die Geschichte der Burschenschaften in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie würde er lauten?
Naja, also vielleicht in der Sache vielfach gut und ambitioniert gemeint, aber zu häufig leider an internen Querelen gescheitert, würde ich sagen. Das bringt's vielleicht ein bisschen auf den Punkt. Also 1871, 1919, 1968 vor allen Dingen, jetzt auch wieder. Also ich denke mal, auch heute werden Burschenschaften eigentlich noch mehr denn je gebraucht. Also auch wenn man sieht, wie dass die Freiheit als solche auch in Gefahr ist, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Also heutzutage werden burschenschaftliche Stimmen gebraucht. Aber man hat sich dann leider sehr, sehr häufig immer Nabelschau betrieben und sich mit internen Querelen auseinandergesetzt, statt dann tatsächlich auch wirkmächtig aufzutreten.
Der Klassiker. Was ist ein richtiger Burschenschafter? Was ist wirklich burschenschaftlich? Ne? Das wird immer wieder zu Streit.
Ja, genau. Was ist Burschenschaft? Was hat Burschenschaft zu sein? Und ich finde, die Burschenschaft ist ja auch als Reformbewegung gestartet. Und wie gesagt, ich empfehle da auch immer Offenheit. Wer sich verschließt, der wird über kurz oder lang untergehen. Das ist auch klar.
Definitiv. Was würdest du sagen? Hat sich der ursprüngliche Geist der Burschenschaften über 200 Jahre hinweg erhalten oder ist der etwas ganz anderes geworden?
Das setzt ja wiederum voraus, dass es einen einheitlichen Geist am Anfang gab, aber den gab es ja nicht. Also insofern, letztlich hat sich natürlich jede Burschenschaft diejenigen Ziele herausgegriffen, die dem Habitus ihrer Gründer und den Zeitumständen am ehesten entsprachen. Die haben sich auch im Laufe der Zeit entsprechend geändert. Sie sind einem Wandlungsprozess unterworfen. Aber ich denke mal, was die Burschenschaften heute noch eint, ist diese Burschenschaft die Trias, Ehre, Freiheit, Vaterland, sowie kritisches Denken gepaart, mit einem gewissen Nonkonformismus, ja.
Wer kümmert sich eigentlich um die Aufarbeitung der burschenschaftlichen Geschichte?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Das macht die Gesellschaft für burschenschaftliche Geschichtsforschung. Da kann ich jetzt auch nochmal zum Schluss Werbung in eigener Sache betreiben. Also die Gesellschaft für burschenschaftliche Geschichtsforschung ist erstmal verbandsübergreifende Gesellschaft, die sich wirklich das Ziel gesetzt hat, die burschenschaftliche Geschichte auf streng wissenschaftlicher Grundlage aufzuarbeiten. Also es geht uns jetzt nicht darum, irgendeine Gefälligkeitsgeschichte oder sonstiges zu schreiben, sondern uns geht es wirklich um die ernsthafte wissenschaftliche Aufarbeitung. Die Gesellschaft verwaltet auch das sogenannte Archiv der deutschen Burschenschaften. Wir geben regelmäßig so alle 2 Jahre auch wissenschaftliche Arbeiten und Abhandlungen zur Geschichte der Burschenschaften in der sogenannten grünen Reihe heraus. Darüber hinaus gibt es dann auch noch eine Jahresgabe. Und es ist, denke ich mal, eine gute Sache, die man auch unterstützen sollte. Und wer Mitglied bei uns werden möchte, es kann jeder Mann, Frau, kooperiert, nicht kooperiert, bei uns Mitglied werden. Dem empfehle ich einfach den Besuch unserer Homepage www.burschenschaftsgeschichte.de. Da kann er sich mal ein bisschen umgucken. Mitgliedsanträge kann man mittlerweile auch digital stellen. Das dürfte also an sich auch kein Problem sein.
Ja, sehr schön. Dann tun wir das den Link in die Shownotes, dass die Leute, die dann Interesse haben, sich dann direkt dann mit euch in Kontakt oder in Verbindung setzen können. Ja, lieber Franz, danke für diesen spannenden und sehr komplexen Talk. Ich glaube, du hast vor allem der burschenschaftlichen Geschichte, glaube ich, einen würdigen Podcast präsentiert. Danke, dass du hingekommen bist.
Ja, gern geschehen.
So, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut. Can follow the sound waves.